Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Wir haben eine großartige Sendung mit sehr viel Themen aus der Bundesliga und eine Menge Fragen, die zu klären sind. Unter anderem, warum sieht Nils auf einmal aus wie Nico? Was ist mit Etienne passiert? Und ist Tobi wirklich noch der Alte? Das alles jetzt. Es geht los.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Sagen wir, wie es ist. Wir sitzen hier in einer Runde, die es so noch nie gegeben hat. Und ich weiß auch nicht, ob es sie nochmal wieder geben wird. Aber es sind in diesem Land Dinge, die unterwegs sind, von denen wir nicht genau wissen. Und ich sage es so, noch mehr Informationen würden euch nur beunruhigen. Das ist der Grund, warum wir in dieser Runde zusammensitzen. Als allererstes natürlich standardmäßig die wichtigste Information für euch. Tobi Escher ist da. Tobi Escher ist fit und er ist aber noch der Alte. Hm. Aber die Frage ist, Eddie, was ist mit dir passiert?
Rotieren im Moment Krankheiten durchs Land, da muss man aufpassen, wie man aussieht. So, die machen was mit einem, die verändern einen.
Ich erkläre, wer du bist, damit die Leute da draußen jetzt nicht rumhängen und ich möchte dich nicht weiter in Bedrängnis bringen. Bei mir ist Kevin. Kevin Backspin, das heißt bei mir aus der Redaktion. Und ich erkläre es euch so. Wir haben eine große WhatsApp-Gruppe, wo wir viel über Bundesliga reden. Und dann habe ich, übers Wochenende oder am Freitag von Tobi eine sehr, der müsst euch vor, ich hier so eine Sprachnachricht so mit leichtem trauriger Stimme, leicht wimmernd, so, Nico, wir haben ein Problem. Wir sind nur noch zu zweit, wir brauchen Leute. Und dann habe ich gesagt, kein Problem. Ich bringe jemanden mit, der hat richtig Ahnung von Fußball und ist leider Borussia Dortmund-Fan und deshalb ist Kevin mit dabei. Aber du kannst deswegen auch viel über Bundesliga reden, weil du auch dich gut vorbereitet hast, ne? Wie du es auch für Hip-Hop immer machst.
Wie ich es auch für Hip-Hop immer mache, stehe ich ein für meinen Verein und informiere mich da hingegen. Das ist ja auch irgendwo zwischen Beruf und Berufung, deswegen muss man da ja gewissenhaft arbeiten, ja.
Fakt ist, Eddie ist im Urlaub noch. Ich weiß nicht, ist er immer noch im Urlaub? Kann mir das jemand sagen?
Ist
er immer
noch im Urlaub? Ist im Urlaub, darf man das sagen? Ich glaube schon. Und Nils hat anderweitige Verpflichtungen.
Genau. Also mal. Deswegen sitzen wir in dieser Runde, aber das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, es wird nicht an Qualität mangeln, denn auch wir sind super vorbereitet auf das, was hier passiert. Denn wir sind die Sendung, bei der ihr brandneu über die Themen reden könnt, die ihr gerade noch in den Nachrichten gelesen habt. Denn es gibt eine Trainerentlassung in der Bundesliga. Herr Escher, übernehmen Sie.
Ja, der FC Augsburg hat sich ziemlich überraschend jetzt am heutigen Montag von Martin Schmidt getrennt. Nach der 0-2 Niederlage beim FC Bayern München hat man die Reißleine gezogen, hat gesagt, so geht es nicht weiter. Und nun ist man auf der Suche nach einem neuen Trainer. Bislang ist noch nichts bekannt.
Über Bewerbung an Stefan Reuter.
Stefan.reuter.
Stefan.reuter@augsburg.de.
Fun Fact. Das funktioniert überraschend häufig.
Das ist kein Witz. Ja. Hey, bei mir aus der Redaktion hat sich auch mein Freund Benjamin, mit dem ich seit 100 Jahren zusammenarbeite, auch riesengroßer Werder-Fan, schon über die Jahre immer wieder den Spaß gemacht, dass er, wenn er mit der Saison von Werder Bremen unzufrieden war, hat er immer an wahlweise so Frank Baumann oder Klaus Allofs @werder.de seine Vorschläge für Transfers geschickt. Er hat nie Antwort gekriegt. Ob es hier für die Trainerfrage funktioniert, weiß ich nicht. Aber mal ganz ehrlich, wenn man sogar in München 2-0 verliert, dann ist es doch nur logisch, dass man den Trainer rausschmeißt, oder?
Alarmierend, finde ich das. Alarmierend, wirklich. Und ich glaube, davor die Woche gegen Gladbach verloren, das darf nicht passieren.
Ja, ganz ehrlich. Also ich finde, ich persönlich, das muss ich auch an dieser Stelle auch nochmal sagen, ne? Es ist ganz schön, dass ich heute auf diesem Platz sitze und moderieren darf. Ich freue mich da sehr drüber, weil das muss man an dieser Stelle auch in diesem Format einmal sagen dürfen. Wenn es sportlich bei einer Mannschaft nicht läuft, dann ist es wichtig, einen Impuls zu setzen. Das muss man einfach machen und deswegen schmeißt man dann auch einfach den Trainer raus. Aber mal ehrlich, findet ihr das nicht so überraschend wie ich, dass die den Trainer rausschmeißen?
Also es hat mich sehr überrascht, dass sie es jetzt machen tatsächlich. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil 0-2 gegen Bayern, sie haben gegen Bayern nicht schlecht ausgesehen. Erste Halbzeit lang haben sie es geschafft, dass Bayern nur 2 Torschüsse gehabt hat. Das war der schlechteste Wert der Saison, also da hat die Defensive gestanden. Und dann hatten sie ja tatsächlich noch die Möglichkeit, auf das 1-1, Finn Bogason und Niederlechner waren es ja, glaube ich, die dann im Doppelpack eine Riesenchance vergeben haben. Also kann man sagen, guter Aufzug gegen Bayern 2-0 verlieren, okay, kannst du machen. Aber wenn du dann auffächerst und dir dann die Ergebnisse der letzten Wochen anguckst, da sah es dann schon düster aus bei Augsburg. Also die haben relativ viele in letzter Zeit verloren, haben, glaube ich, aus den letzten, ich habe jetzt gelesen, 4 Punkte aus den letzten 9 Spielen oder sowas. Mhm. Also es ist schon ein alarmierend schlechter Wert. Und entsprechend waren auch die Leistungen, weil sie häufig eben diese Kompaktheit, die sie am Wochenende hatten, hatten sie häufig nicht mehr. Das Offensivspiel besteht nur noch aus langen Bällen. Sie haben die geringste Passgenauigkeit der Liga, haben den höchsten Anteil an langer Bälle in einer Liga, in der auch noch Union Berlin spielt, die ja ganz bewusst auf dieses Mittel setzen. Da ist halt jegliche Spielkultur abhanden gekommen und solange Niederlechner das vorne mit seiner Genialität wettgemacht hat, hat das funktioniert und das hat er letzte Zeit nicht mehr hinbekommen. Und da hat man sich gesagt, okay, die Entwicklung dieser Mannschaft zeigt nach unten. Ob da jetzt ein Trainerwechsel nötig war, das ist eine andere Frage, das wage ich nicht zu behaupten. Aber zumindest die Ergebnisse geben diese Idee, dann nochmal Impuls zu setzen her. Und Düsseldorf ist ja bis auf 5 Punkte ran. Also wenn man diesen Punkt schon weiterhält in Augsburg, hat man doch schon noch Angst, dass man plötzlich auf den Abstiegs- bzw. Relegationsverein rutschen könnte.
Es ist de facto so, dass da genau das gemacht wird, was handelsüblich in dieser Situation passiert und was ja wahrscheinlich dann aus Augsburger Sicht auch vollkommen richtig ist, schnell die Notbremse ziehen, weil sie gemerkt haben, dass sie nach unten reinrutschen. Denn wenn man die letzten Spiele anguckt, ich habe hier immer kurz einen Blick drauf geworfen, alles, gegen das sie in den letzten 8, 9 Spielen gewonnen haben, war der SV Werder Bremen. Das ist nicht so, also das sind die Punkte, die jeder geholt hat in der letzten Zeit. Mhm. Aber trotzdem, siehst du bei Augsburg eine Gefahr, dass sie noch in den Abstiegskampf mit reinrutschen?
Ich weiß nicht. Ich sehe da schon eine reelle Gefahr, weil ich auch der Meinung bin, dass Düsseldorf da schon nochmal irgendwie rankommen kann. 4 Punkte aus den letzten 9 Spielen ist ja auch wirklich besorgniserregend. Allerdings muss man sich auch vor Augen führen, da waren Gladbach dabei, Bayern dabei, Dortmund dabei, Frankfurt dabei, also auswärts in Frankfurt. Das sind alles Spiele, wo man jetzt, wenn man den Plan ausstellt, okay, gegen wen spielen wir demnächst so, mit den Punkten rechnet man jetzt nicht unbedingt. Da ist man froh, wenn man einen Punkt mitnimmt. Und jetzt der Ausblick Wolfsburg, da weiß man nie, ob man 5-0 gewinnt oder 5-0 kassiert. Das kann irgendwie alles passieren beim VfL Wolfsburg. Aber Schalke, die so am Straucheln sind, Paderborn, Hertha, Köln, Mainz 05, das sind alles schlagbare Gegner für Augsburg. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass man da Punkte holen würde mit Martin Schmidt. Jetzt den Trainer zu wechseln, ist natürlich irgendwo keine Experimente machen. Das hat irgendwie immer mal funktioniert, den Trainer zu wechseln. Aber ich hätte sie jetzt nicht so in arger Bedrohnis gesehen. Vielleicht nach dem Spiel gegen Wolfsburg hätte das vielleicht anders ausgesehen und hätte ich da auch vielleicht anders drüber gedacht, aber jetzt kam das auch für mich etwas überraschend.
Es ist halt total aus Werder-Sicht antizyklisch gearbeitet, weil man halt direkt vor den Spielen, die jetzt anstehen, diese Entscheidung trifft, denn wie du schon gesagt hast, Wolfsburg, Schalke, Paderborn sind, wenn du die 3 auch noch verlierst, dann bist du auf jeden Fall mittendrin im Rennen. Insofern wahrscheinlich dann auf der Sicht nachvollziehbar. Findest du aber, dass die Mannschaft sich gegen München auch so schlecht präsentiert hat? Weil eigentlich war es ja eher ein Rumpelsieg, den Bayern da geholt.
Nee, die haben sie wirklich nicht schlecht präsentiert. Also nach vorne natürlich haben sie gar nichts gemacht. Das ist gegen Bayern okay, aber sie haben kompakt gestanden. Haben in der ersten Halbzeit gerade zwischen Mittelfeld und Sturm keine Abstände gelassen und dann kamen Thiago und Kimmich gar nicht ins Spiel. Zweite Halbzeit haben dann die Bayern ein bisschen aufgedreht und dann hat auch Augsburg einzelne Konter gesehen. Aber du hast natürlich auch so manche Dinge gesehen, die so ein bisschen symptomatisch sind für die Augsburger Saison. Und das war halt das Offensivspiel, was nur darauf beruht hat, dass sie den Ball erobern und dann irgendwie ihn lange nach vorne bolzen auf Niederlechner. Und der soll schon mal gucken, was er damit anfängt. Hatten jetzt gegen Bayern eine Passgenauigkeit von 62%. Und damit sind sie gar nicht mehr so weit unter ihrem Saisonschnitt. Also sie haben normalerweise eine Passgenauigkeit unter 70%. Also da gibt es auf jeden Fall Argumente, dass man da am Spielstil vielleicht mit einer Mannschaft, die auch gute Fußballer hat, wie Niedweiler einen guten Ball hinten rausspielen kann, Bayer Kedira auf der Doppel-6, die vorne mit Vargas zum Beispiel spielen könnten, dass man da mehr rausholen kann, fußballerisch, als jetzt rausgeholt wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen ungenutztes Potenzial rumliegt, dass man, dass ein Finn Burgerson, Vargas jetzt wieder mehr Einsatzchancen bekommen, dass die vielleicht auch Kandidaten sind, dass sie jetzt nochmal durchstarten unter einem neuen Trainer. Aber wie bei all diesen Entscheidungen kommt es jetzt natürlich darauf an, wer ist der Ersatzmann? Das ist für mich immer die entscheidende Frage. Du kannst natürlich den Trainer entlassen, aber wenn du keinen Ersatz hast, ist es völliger Quatsch. Es gibt ja das absolute Positivbeispiel, wo sie Bayer Leverkusen Heiko Herrlich entlassen hat, obwohl sie 2 Mal gewonnen haben, weil sie gesagt haben, mit Peter Bosz versprechen wir uns bessere Ergebnisse, zack, haben sie Peter Bosz geholt, haben bessere Ergebnisse gehabt. Gibt dann auf der anderen Seite Negativbeispiele, auch jetzt aus der aktuellen Bundesliga-Saison, wo man den Trainerwechsel nicht so richtig gemerkt hat. Also es ist immer die Frage, wer kommt, wer macht den Unterschied. Und da, ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, ich habe jetzt bei Augsburg keinen Kandidaten gelesen, es ist jetzt auch niemand frei, wo man sagen würde, der gehört nach Augsburg, das ist der Mann für Augsburg.
Kevin recherchiert schon. Ich werfe immer so Namen wie Bruno Labbadia.
Ich habe gerade schon mal geschaut, ob der gerade.
Ja, Bruno Labbadia ist frei, aber auch Bruno da. Bruno Labbadia geht ja nicht nach Augsburg.
Nee, geht nicht nach Augsburg.
Nee, ist ja auch völlig recht. Bruno Labbadia hat ja gesagt, er hat keinen Bock mehr auf Abstiegskampf und der wollte ja auch in die Premier League unbedingt rein, was ich mir auch ihm nicht verdenken kann, nachdem er in Wolfsburg gute Arbeit geleistet hat. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht einen Schritt nach Augsburg gehen, so unerzwungen.
Man muss sich aber auch mal so vor Augen führen, dass das, also ich finde Augsburg ja doch als Verein ziemlich beeindruckend, wie sie sich in der Bundesliga halten. Und Reuter scheint da ja auch keinen schlechten Job zu machen, diese Mannschaft auch immer wieder so zu verstärken, dass sie jedes Jahr nicht automatisch 18. sind und die ganze Saison auf den Abstiegsplätzen verbringen, sondern sich immer relativ schnell so auch ein ganz gutes Fell anfuttern während der Saison. Und trotzdem jetzt auch nach 11 Monaten schon wieder den nächsten Trainer kitten. Ist das dann im Zweifel sogar, ich meine, ich frage für einen guten Freund von mir, ist das vielleicht dann doch der sinnvollere Weg?
Ich weiß es nicht. Es kommt ja immer darauf an, welche Person du hast, welche andere Person.
Ja.
Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen.
Nee, ich glaube, Kevin denkt noch ein kleines bisschen darüber nach, welchen Namen er mit in den Raum werfen kann.
Ja, ich hab gerade tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht. Sandro Schwarz, Markus Weinziel. Ja. Das sind so Kandidaten
für Weinziel mich, warten sie ja schon. Ja.
Schwarz auch. Ach nee, der war Mainz, ne?
Der war Mainz, ja. Ja,
genau. André Breitenreiter. Also.
Es ist, und mal ganz ehrlich, das ist das gleiche Thema. Wir werden ja dann bestimmt, nachher muss ich ja trotzdem noch was zu Werder sagen, obwohl ich nicht möchte. Wir reden halt im Moment auch von Trainerkandidaten, wo es, nicht das Gefühl gibt, okay, das ist jetzt der Trainer, der auch bestimmt in 12 Monaten immer noch auf dem Platz sitzt. Ja. Und das kann dann in 12 Monaten das gleiche
Thema. Es ist auch enger, als man denkt. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirkt zwar so, Augsburg hat jetzt 5 Punkte auf Vorsprung auf Düsseldorf, Mainz 4, Hertha sogar 6. Aber hast du ja wieder am Wochenende gesehen, Düsseldorf, die drücken, also denen fehlen so ein bisschen das Glück, denen fehlen so die Ergebnisse, aber da kann man sich schon vorstellen, dass die mal 2 Spiele hintereinander gewinnen. Haben jetzt am Wochenende wieder gegen Mainz 10 Chancen verballert, dann hätte das Ding in der ersten Halbzeit eigentlich schon entscheiden können. Und kannst du dann als eine Augsburger Mannschaft, wenn du diese Tendenz weiterbehältst, kannst du locker plötzlich mit einer Niederlage, mit 2 Niederlagen am Stück und wieder reinrutschen. Und das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, was du vermeiden möchtest. Gerade weil ja der Abstieg relativ, ich will jetzt auch nicht drauf reintreten, aber der Nicht-Abstieg ist dieses Jahr, der Klassenerhalt könnte dieses Jahr mit relativ wenig Punkten vonstatten gehen. Also wenn du dir die Leistung von Paderborn und Bremen jetzt anguckst aktuell, wenn die nicht mal zu Punkten anfangen, dann reichen für den direkten Nicht-Abstieg 30 Punkte.
Ja.
So. Und dann kannst du halt auch sagen, okay, holen wir jetzt einen neuen Trainer, wir würden sowieso nicht mit Schmidt in die neue Saison gehen, holen wir jetzt den neuen Trainer und hoffen wir, dass der 2 Siege holt, dann sind wir da komplett raus unten aus der Sache.
Ja, das stimmt schon. Ich bringe da immer gerne dieses HSV-Beispiel mit, ein wertfreies HSV-Beispiel mit in den Raum, der mal mit 26 Punkten über die Relegation den Klassenerhalt geschafft hat in so einer sehr schlechten Saison. Und es fühlt sich im Moment ähnlich an. So, aber dass Augsburg jetzt dadurch zusammen mit Hertha ja weiterhin im Rennen ist da unten, kann die ganze Chose noch spannend machen. Wovon ich ehrlich gesagt also ausgehen muss, aber sehr viel Angst davor habe, Bremen und oder Paderborn anfangen zu punkten, dann haben wir auf einmal wieder 6 Mannschaften, die sich wirklich um den Abstieg kümmern. Im Moment sieht es nicht danach aus. Und deswegen kann es wahrscheinlich ein sinnvoller Schritt sein. Auf der anderen Seite, um auch nochmal über den da oben thronenden Tabellenführer zu reden, haben die Bayern ja ein relativ solides Spiel und dann auch die nötigen Punkte geholt, die sie im Vergleich zu den Konkurrenten gebraucht haben, oder?
Definitiv. Und sie können auch immer noch Tore schießen. Die brauchen Lewandowski scheinbar nicht.
Ja.
Das wird sich in den nächsten Spielen zeigen, gerade gegen Dortmund, wobei ich ja davon ausgehe, dass am Freitag da die Meldung kommt, er ist dabei, er ist im Abschlusstraining, er steht im Kader. Aber sie kriegen es irgendwie hin, ihn zu kompensieren. Aber ich glaube, das Programm ist momentan jetzt auch nicht so dramatisch.
Nee, und die Spiele, die gewinnen mussten, die gewinnen sie.
Ja, ich finde ja immer faszinierend, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon mal gesagt, aber Müller dabei zuzugucken, wie er immer, wie irgendwann in den letzten 2-3 Jahren war das ja schon, immer während der Saison Thema wird, auf die Bank gesetzt wird, dann im Zweifel sogar mal seine Frau oder Freundin anfängt, sich mit einzumischen, aber es auf jeden Fall zu Unruhe kommt und irgendwann ist er auf einmal wieder auf dem Platz, spielt regelmäßig und dann ist er der Schlüsselfaktor, der dafür sorgt, um diese dreckigen Spiele halt einfach zu gewinnen. Und genau so war es ja diesmal auch wieder.
Ja, ist halt interessant auch, wenn du dir guckst, du kommst da gar nicht durch in diese Augsburger Mannschaft und dann ist es Boateng, der eigentlich schon aussortiert war, der eigentlich schon weg wollte, der einen genialen Pass spielt auf Müller, der verarbeitet den genial und du hast aus dem Nichts heraus das komplette Defensivkonzept des Gegners ausgehebelt. Da steckt halt so unfassbar viel Klasse drin. Und was halt das Wichtige ist für sie, es war ein absolut langweiliges Spiel. Ich habe das Ding über 90 Minuten geguckt, hab's live getickert für Spiegel und da hast du halt nichts schreiben können in der ersten Halbzeit, weil da überhaupt nichts passiert ist. So. Aber selbst in dieser ersten Halbzeit haben sie halt nur einen einzigen Torschuss zugelassen. Im ganzen Spiel haben sie 6 Torschüsse zugelassen und dann vielleicht 2 Chancen von Augsburg. Und das ist halt der Unterschied zur Hinrunde. In der Hinrunde haben sie nämlich gegen Augsburg 2-2 am Ende gespielt und jetzt machen sie statt des 1-1 das 2-0. Weil sie einfach defensiv so viel stabiler stehen, weil sie hinten nichts zulassen. Und dann kannst du im schlimmsten Fall 0-0 spielen. Aber im normalen Bayern-Fall gewinnst du so ein Ding dreckig 2-0, dann selbst wenn du einen offensiv schlechten Tag erwischt, reicht das, dass Boateng und Alaba hinten alles abräumen, was abzuräumen ist.
Statistisch auffällig fand ich, dass bei München zu Hause zum ersten Mal seit 6 Jahren keinen, in der ersten Halbzeit keinen Schuss aufs Tor gebracht hatte, was die Tristesse des Spiels so noch einmal unterstreicht.
Also unterstreicht die Tristesse des Spiels. Du hast natürlich, einen Lewandowski fehlt schon vorne. Das kann man, also die treffen trotzdem, aber Lewandowski fehlt einfach als Abnehmer vorne. Die haben viele Flanken gespielt in der ersten Halbzeit. Da war überhaupt keiner im Strafraum, der die hätte verwerten können. Zirkzee ist ein guter Mann, auch gerade wenn du im Doppelpass spielen willst oder sowas, ist ja ideal, toller Spieler, aber ist halt keiner, den du im Strafraum hoch anspielst. Und das hast du in der ersten Halbzeit ganz deutlich gemerkt, dass da Lewandowskis Präsenz gefehlt hat. Gab so eine symbolische Szene, fand ich, wo Davis in den Strafraum startet, eigentlich eine schöne Aktion, den Ball auch mustergültig flach an den ersten Pfosten spielt. Und du siehst halt von dem geistigen Auge, wie Lewandowski mit so einer Zuckung nach vorne dann irgendwie plötzlich kommt und sich in den Ball reinwirft. Aber da war halt in der Situation einfach niemand da. Und dann ist halt auch so eine Halbchance, ist dann es kann der Gegner die locker klären,
Statt
dass du eine Chance drauf hast.
Wie schon gesagt, die souveränen Punkte, die Bayern sich geholt hat und damit auch ein kleines bisschen Puffer sich eingesammelt hat. Warum, da sprechen wir nachher noch drüber. Denn du wirst dann viel darüber erzählen können, warum Dortmund wieder Jäger Nummer 1 ist. Aber der Spieltag war ja auch deshalb durch etwas geprägt, was man, ich glaube, im Fernsehen gar nicht so viel mitgekriegt hat. Ja. Das Thema Hopp ist nicht am nächsten Spieltag komplett vom Tisch gefegt worden. Ne? Es ging eigentlich durch alle Ligen, habe ich das Gefühl gehabt, oder? Wie ist eure Wahrnehmung davon?
Ja, also es geht durch alle Ligen und ich habe das Gefühl, dass die Ultras jetzt gerade reagieren und zwar auf eine sehr gute Art und Weise reagieren, nämlich, dass sie jetzt zeigen, was sie sind, nämlich das letzte Sprachrohr eigentlich, was der Zuschauer oder die Fangruppierung haben. Die können jetzt versuchen, die Politik des DFBs zu kritisieren, die können die Politik der Vereine kritisieren und zeigen, was denn überhaupt fehlen wird, wenn es geschafft wird oder wenn diese ja fast mundtot oder lautlos gestellt werden. Das ist ein schwerer Begriff, aber sie versuchen das gerade auf eine sehr kreative Art und Weise und ihren Frust nun keiner Symbolfigur zu schenken, nämlich Dietmar Hopp, sondern dem DFB.
Ich kann mal ein paar vorlesen, was am Wochenende gezeigt wurde. Die Bayern-Fans haben gemacht, das Zitat, das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern, eine Anspielung auf Rummenigge, der gesagt hat, die hässliche Fratze des Fußballs. Das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern zeigen die Blutgeld von Katar und Co. nehmen. Mit Bestechung arrangiert, WM als Märchen inszeniert, Sklaverei wird ignoriert, Rassismus wegdiskutiert und nun wird völlig ungeniert der beleidigte Milliardär hofiert. Jeder Wert ist euch egal, das Geld. Wer das Geld hat, dem ist die Moral. So, dann in diese Richtung. Also waren halt nicht mehr diese Beleidigungen, sondern waren halt kreativere Motive dabei. Ich glaube, es war am Pokal bei Frankfurt, wo sie dieses Dietmar Hopp, du Sohn, und dann
einer Mutter.
Und dann langsam irgendwann das einer Mutter gezeigt haben. Ja.
Aber Frankfurt hatte doch auch an Adi Hütter gerichtet, Adi, gib uns ein Signal, wenn du einen Unterbruch brauchst.
Ja, genau. Also ich mag ja dann doch diese Art und Weise, wenn dann da auch auf der Ebene humorvoll damit umgegangen wird. Nichtsdestotrotz, guck mal, bei Bayern selber, und ich glaube, es war nicht nur da habe ich auch so Banner-Situationen gesehen, wo dann auch darauf klar gemacht wird, ey, wir reden hier von einem Thema, das nicht so groß ist wie manch andere, die wir gesellschaftlich im Moment haben, und hier wird so ein Fass aufgemacht. Was müssten wir dann auf Banner schreiben, damit hier über vielleicht der falsche Umgang mit Flüchtlingswellen gesprochen wird und so.
Also teilweise gab es zu dem Thema auch einen Banner bei den Bayern,
ja, genau,
wo sie, ne, genau darauf angespielt haben. Ich habe das bei den Wortsinn nicht.
Ja, ich habe es auch nur versucht, so sinnbildlich zusammenzubringen, aber dieses Gefühl von, okay, hier wird ein Thema einfach zu groß gehangen und der Umgang ist unverhältnismäßig, inklusive der ganzen Sensibilität darüber. Und ich glaube, wir hatten nicht darüber gesprochen, aber es war im Pokal. Und die Situation zwischen Schalke und Bayern, dass Manuel Neuer ja, glaube ich, ab Minute 2 als Sohn einer Mutter mit zweitem Bildungsweg betitelt wurde. Und das war überhaupt gar kein Thema.
Ich glaube, der Kommentator hat mit einem, das hält der Neuer schon aus, kommentiert. Mhm. Diese Beleidigung, ich weiß gar nicht mehr, wer es übertragen hat, aber
Es ist halt in mehrerer Hinsicht auch komisch, weil du hast bei ARD, die haben es ja diese Sachen wenigstens angesprochen. Am Wochenende hast du bei Sky hast du relativ wenig davon mitbekommen, dass überhaupt Plakate sind. Also die meisten Plakate habe ich dann erst in den öffentlichen, in den sozialen Medien gefunden. Was dann auch wieder interessant ist, weil es dann den Fans auch gewissermaßen so ein bisschen, ich will nicht sagen Absolution erteilt, das wäre zu hart, aber es gibt ihnen natürlich ein bisschen recht, weil sie natürlich merken, okay, wenn wir jetzt hier Beleidigungen bringen, dann sind wir plötzlich das Thema Nummer eins und dann spielen alle drauf an. Und wenn wir jetzt hier auf kreative Art unseren Protest ausdrücken, dann finden wir damit kein Gehör. Wobei dann auch wieder die Frage ist, wie willst du es angehen? Also wie willst du diesen Protest überhaupt spiegeln? Wie willst du diesen Protest angehen? Weil es sind ja doch sehr, sehr diffizile Vorhaben, auch einzelne Fangruppen. Du hast es gerade gesagt, bei Bayern geht es um Katar, dann Freiburg haben sie den DFB-Präsidenten kritisiert, bei anderen geht es dann halt tatsächlich noch um die reine Frage, hopp. Da sind ja auch viele Interessen da jetzt dabei und die kannst du gar nicht alle bündeln, um sozusagen sagen, das ist jetzt das eine Anliegen, was da behandelt wird.
Ich habe da noch eine Community-Frage, weil ich das nicht mitgekriegt habe, aber das können wir vielleicht leicht klären. Ich habe hier nämlich von einem Kollegen, der großer Dynamo Dresden-Fan ist, auch aus dem Stadion alle geschickt bekommen. Unter anderem Let's Dance-Sieger der Kategorie zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, Fritz Keller und das und der Vorstand des und das DFB-Vorstandsballett. Sehr gut, genau. Wir glauben eher an die Unschuld von Hopps Mutter als an die Gerechtigkeit des DFB. Also das Thema wird noch ein bisschen länger dauern und in diesem Zusammenhang hat dann halt auch Mario Basler einen Tritt gegen Schienbein gekriegt. Wisst ihr, was der gemacht hat am Wochenende?
Ich habe nur mitbekommen, dass er Kritik geerntet hat, aber ich.
Er hat im Doppelpass saß er und er hat unter anderem darüber fabuliert, wie denn Pyros ins Stadion kommen, wo Frauen Pyros verstecken können. Den Rest überlasse ich eurer Fantasie.
Oh Gott.
Und
Dresden verfugt für Basler. Du, naja, genau. Ja. Früher Idol, heute nur noch hohl. Ja, genau. Also das Ding ist, und das, guck mal, das ist ein bisschen, wir wollen das nicht zu groß machen, denn wir haben letzte Woche schon lange drüber gesprochen und es gibt auch noch genug Bundesliga zu besprechen. Aber ich glaube, es wird uns genau wie der Videobeweis noch länger begleiten, denn die Kreativität, die da drin steckt, die wird jetzt interessant. Wird's ein Frontalangriff oder wird's ab jetzt subtiler gekämpft?
So. Ja, das Problem ist, dass du halt mit Subtilität nicht weit kommst. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass wir natürlich viele dieser Plakate auch verstehen, weil wir ja auch im Thema drinstecken, weil es geht ja für die breite Masse, ist das ja dann teilweise schwer zu verstehen. Genau das, was du gerade gesagt hast mit dem Mario Basler, wo selbst wir, die sich halt damit beschäftigen, ja zwei von drei nicht wussten, wo überhaupt angespielt ist, weil ich meine, guckt ja auch nicht jeder Doppelpass.
Auf gar keinen Fall.
Ich wollte es
dazu.
Diplomatisch abmoderieren.
Aber, ich habe 20 Jahre in meinem Leben Doppelpass geguckt und irgendwann habe ich gesagt, nee, es ist zu weit. Ich will nicht mehr Stammtischparolen und Biergläser.
Durchgehalten.
Ja, vielleicht war es noch 10, aber immer Biergläser und hohoho und Schenkelklopfer und so. Ich will Fachkompetenz und deshalb sitze ich in dieser Sendung.
Sitze am richtigen Ort.
Ja, genau, also, dass ich dir live zuhören kann quasi, ja, darum geht's mir.
Das Thema wird sich uns noch weiter beschäftigen. Ich habe halt die Sorge, dass es dann irgendwann wieder zu anderen Mitteln kommen, wenn man halt merkt, dass man in diesem Protest nicht weiterkommt, dass dann wieder die Fadenkreuze und Huso-Plakate ausgepackt werden.
Wird ja sicherlich auch noch ein taktisches Mittel werden bei irgendwie, gerade im Saisonendspurt bin ich sehr gespannt darauf, wie es dann so in den wirklich heißen Spielen.
Ich hatte das Gefühl, der DFB hat auch so ein bisschen zurückgerudert, also dass sie da nicht mehr, es gab auch ein, zwei Plakate, die dann nur noch grenzwertig waren, wo sie dann aber keinen Spielpausierung gemacht haben, weil ich glaube, da gab es auch dann eine Anweisung. Und ich bin mir auch, ich würde auch behaupten, dass der DFB, beziehungsweise die DFL und die TV-Sender sich auch so ein bisschen abgesprochen haben, dass sie da nicht so viel zeigen. Was ja dann, man hat ja in den TV-Bildern diese Choreografien teilweise gar nicht gesehen. Diese Plakate.
Ich glaube, das wird noch spannend. Denn es wird der Moment kommen, wo die Grenze zwischen Spielabbruch, Sieg oder Spielabbruch, wie es früher schon immer Ultras gesagt haben, noch ganz neue Definitionen bekommen. Wir hier müssen jetzt nochmal den Bundesligaspieltag aufnehmen, denn wir haben immer noch gefühlt 8 Spiele vor uns. Damit fangen wir jetzt aber gleich an, nach nur einem Spot.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
Wo Weiter geht's mit Bundesliga Live. Wir sind immer noch in dieser Runde und für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, nur zur Erklärung, ich bin Nils, heiße Nico, das ist Etienne, heißt Kevin und Tobi ist und bleibt der Alte. Die beiden sind nicht dabei, können es leider nicht schaffen, vielleicht melden sie sich noch im Chat, aber ich hoffe, wir machen es hier gut für euch. Wir haben sehr viel Spaß und wir haben vor allen Dingen noch 8 Spiele Bundesliga, die wir besprechen müssen. Zur Einordnung, warum Kevin hier ist, ist quasi der erste Mann bei mir in der Redaktion, quasi linke und rechte Hand an meiner Seite und ich würde sagen, gefühlt 1,5 Jahre damit beschäftigt, mir Florian Kohfeldt ausspannen zu wollen, als Werder-Trainer. Darauf kommen wir später noch, aber erklär mir jetzt mal, warum denn Favre auf einmal wieder Meisterin ist, obwohl du ihn noch vor einem halben Jahr loswerden wolltest.
Weil Favre es irgendwie geschafft hat, unsere Defensive zu stabilisieren, indem er auf die Fünferkette gegangen ist, indem er Akanji rausgenommen hat und dafür dann Axel Zagadou gebracht hat, was ja auch schon aus Fankreisen sehr lange so gefordert worden ist. Akanji einfach nicht aus seinem Formtief rausgekommen ist und relativ simpler Grund Emre Can, der das Mittelfeld auf einmal beackert und auch mal jemanden auf die Füße steigen kann und auch mal den BVB zu einem unangenehmen physischen Gegner machen kann, was in der Regel eigentlich die letzten Jahre immer gegen den BVB gut geholfen hat, dem BVB nämlich auf die Füße zu treten. Und nun kann der BVB selbst ein bisschen austeilen. Und das hat man auch gegen Gladbach gesehen. Das war ein ziemlich dreckiges Spiel.
Ich finde das total faszinierend, wenn man sich überlegt, wie ein Spieler wie Emre Can von mit dem Juventus-Trikot an, boah, Bruder, Champions League reicht diese Saison nicht, spiel du mal Pokal und Liga, zu auf einmal der Schlüssel in der Bundesliga zu sein, der dafür sorgt, dass Borussia Dortmund im Meisterschaftsrennen ist. Herr Escher, ja. Haben Sie dafür eine Lösung? Außer, dass, wie Herr Rühlander gesagt hat, oder Herr Backspin, Kevin Backspin, da ist jetzt einer, der sich nicht mehr auf die Füße treten lässt. Das muss ja auch einen taktischen Grund haben.
Nö, aber die Taktik haben sie tatsächlich ja gar nicht umgestellt. Also das stimmt ja schon. Das ist halt nur tatsächlich dieser Emre Can, der dann neu in diese Mannschaft reingekommen und der dann eine gewisse defensive Stabilität reinbekommen hat. Es war halt mit Witzel und Brandt im Mittelfeld schon etwas luftig dann teilweise. Das hat man ja in diesen Vieltoren-Spielen gesehen, wo sie dann viele Tore geschossen haben, aber viele eingefangen haben. Und das haben sie jetzt auf jeden Fall im Griff halt. Sie lassen weniger Torschüsse zu, sie lassen weniger Torchancen zu, sie lassen weniger Angriffe durch die Mitte zu. Und das ist halt, wenn dann Can reinkommt, dann muss man auch, das ist die ganz klare Veränderung, das ist der wichtige Punkt, an dem angesetzt wurde.
Wir haben, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen überreden, ein Spitzenspiel gehabt zwischen Gladbach und Dortmund, das da statistisch grob geschätzt mehr gelbe Karten als Torschüsse hatte, aber
nicht ganz, aber doch. 9 gelbe Karten und 10-10 Torschüsse.
Ja, gut, okay.
Relativ. Es waren wenig Torschüsse für ein Spiel, ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall ging es gut zur Sache. Und das heißt ja auch, es war sehr intensiv geführt. So, was ist, ich meine, fangen wir mal bei dir einfach an. Mhm. Wie war deine emotionale Achterbahnfahrt in diesem Spiel?
Ich konnte das Spiel leider nicht über 90 Minuten sehen dieses Wochenende. Ich glaube, das erste Spiel des BVB seit längerem, das ich verpasst habe. Aber ich bin schon recht zuversichtlich in das Wochenende reingegangen. Natürlich mit dem Wissen, dass auswärts in Gladbach ist kein Selbstläufer. Aber gerade die Form des BVBs in den letzten Wochen mir doch sehr zugesagt hat und auch irgendwie eine Sicherheit gegeben hat. Wir haben das Spiel gegen Freiburg, haben wir im Stadion uns zusammen angesehen. Auch ein Spiel, das der BVB in der Hinrunde vielleicht nicht so gewonnen hätte und auch in der letzten Saison ganz sicher nicht gewonnen hätte. Und das ist gerade der Schlüssel. Der BVB gewinnt nun solche Spiele, in denen es auch mal körperlich zugeht. In Dortmund ist, glaube ich, immer noch die fairste Mannschaft der Liga. Manchmal zum Leidwesen unserer Punkte. Aber das haben sie gut gemacht. Und super. Aber was mir auffällt, ist, wie abhängig wir jetzt durch diese stabile Defensive, die wir da mit Can und Witzel auf der Doppel-6 haben, dass uns dass Sancho extrem noch wichtiger geworden ist, weil diese Verknüpfung zwischen Defensive und Offensive wirklich abhängig ist von ihm und von Brandt im Grunde, der meiner Meinung nach auf den Außen ein bisschen verloren wirkt, eigentlich ins Zentrum gehört, aber das Experiment, Brandt nun neben Can zu stellen, um Witzel vielleicht auch mal eine Pause zu gönnen, gerade wahrscheinlich zu waghalsig wäre.
Das kann gut sein, dass er dann wahrscheinlich Geschwindigkeitsdefizite so ein bisschen zur Folge. Und Can ist ja jetzt auch nicht der Spieler im Spielaufbau, der so sich am beweglichsten zeigt, sondern eher so stur ein bisschen abkippt, ein paar gute Bälle spielt, aber Witzel ist da schon beweglicher im Spielaufbau. Und ja, Brandt ist so ein bisschen das Bauernopfer, muss man sagen, jetzt so von dieser Geschichte. Weil der hat ja auch starke Leistung gezeigt. Ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie die große Schwachstelle der Mannschaft war oder so, sondern der hat ja auch wirklich tolle Spiele da auf der Doppel-6 gezeigt. Aber das scheint wohl eine Nummer zu hart gewesen zu sein, eine Nummer zu anfällig, und jetzt funktioniert es gerade ganz gut. Wobei ich fand auch, dass Gladbach das zumindest in der zweiten Halbzeit gut gegengehalten hat. Das war ein sehr körperliches Spiel. Gladbach ist auch eine Mannschaft, die sehr gut im Pressing ist, also sehr gut im 1 gegen 1, sehr häufig 1 gegen 1 Situationen provoziert, die es auch geschafft haben, so ein bisschen Dortmund dazu zu zwingen, dann über lange Strecken so Ballbesitz in toten Zonen zu haben. Aber Dortmund kann dann halt immer, du wechselst Stand zu einem, dann hat das Spiel eine andere Dynamik. Du kriegst den Ball zu ihm und der geht ins 1 gegen 1 und hebelt dann das gesamte System des Gegners aus. Das ist schon ein Faktor, der sich auch wieder bezahlt gemacht hat in dieser Partie.
Und darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass Mats Hummels gerade in einer wirklich ziemlich, ziemlich guten Form ist, dass ihm auch das wiedermalige Umstellen auf eine Dreierkette sehr gut getan hat, dass er sich da im Zentrum hinten sehr wohl fühlt und nicht den linken Innenverteidiger spielen muss, wodurch er zwar das Spiel nicht so eröffnen kann, wie er sich das, glaube ich, am liebsten vorstellt, aber er steht da einfach wie eine Mauer und gewinnt, hat, glaube ich, gegen Gladbach 6 von 7 Kopfballduellen gewonnen. Unglaublich gerade.
Trotzdem muss Gladbach das Spiel nicht verlieren, oder?
Findest du?
Ja. Ich frage euch. Also ich meine, am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich, zumindest, ich glaube, kurz vor Schluss, Imbolo noch eine Chance, wo das Ding eigentlich noch ausgeglichen werden kann.
Ja, das schon.
Oder findest du, es ist ein verdienter Sieg der Dortmunder?
Das war ein, ja, dreckiger Sieg so ein bisschen. Es war, es gab ja noch diese Elfmeterszene, die fragwürdig war, wo ich dann auch sage, den kannst du pfeifen, aber ich finde es auch okay, wenn der VAR dann nicht eingreift. Das war, sage du, war es, glaube ich, oder? Ja, also da gab es auf jeden Fall noch Möglichkeiten für Gladbach, aber ich fand schon, dass gerade in der ersten Halbzeit hatte Dortmund schon ein ziemliches Übergewicht und da hat genau Gladbach es eben nicht geschafft. Das haben wir schon gerade mehrfach gesagt, Schaden, Witzel haben da das komplett dominiert, das zentrale Mittelfeld. Haben es dann geschafft, dass Stindl und Hofmann da keine Bälle bekommen, dass sie da keine Pässe hinspielen können. Und das hat dann am Ende des Tages schon den Unterschied gemacht, zumal ja Dortmund auch noch Chancen hatte. So war es ja nicht. Also Dortmund, Sancho hat ja auch noch das Gebell getroffen. Da waren genug Chancen auf beiden Seiten in Dortmund. Dass Dortmund das von einem verdienten Sieg für Dortmund sprechen kann.
Am Ende ist es für Gladbach dann jetzt aber so, dass so zur Richtung letztes Saisondrittel die bisher glorreiche Saison so ein bisschen Farbe verliert, oder wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, es ist natürlich, sieht blöder aus, als es ist, vielleicht wegen diesem Nachholspiel gegen Köln, weil sie ja eigentlich, wenn sie das gewinnen, sind sie wieder auf ein bzw. zwei Punkte an Leipzig und Dortmund ran. Haben in den großen Spielen noch ein bisschen Pech gehabt, weil es auch im Hinspiel hatten sie ja auch gegen Dortmund, hätten sie auch durchaus mehr rausholen können. Sie hätten auch gegen Leipzig durchaus mehr rausholen können. Kriegen halt nicht mehr ganz diese PS hin, und wir hatten es ja auch schon gesagt, sie haben sich auch oft verpokert jetzt in den letzten Wochen mit ihrer Startelf bzw. mit ihrer Starttaktik, haben dann häufig umgestellt, haben jetzt auch dann erst nach den Wechseln, erst nachdem Thuram dann so auf dem Spielfeld war, da haben sie noch mal ein bisschen mehr Gas geben können. Da merkst du schon, dass das einen Unterschied macht. Und jetzt auch noch mit der Zakaria-Verletzung, scheint ja doch nicht so schlimm gewesen zu sein, wie ich jetzt gelesen habe. Aber wenn da dann fehlen sollte ein, zwei Spiele, das macht dann schon einen Unterschied aus. Und da merkst du schon, dass die nicht mehr ganz diesen Drall haben, den sie noch in den Hochphasen der Hinrunde hatten. Aber ich würde schon sagen, es ist alles im Rahmen. Ich glaube, gegen Dortmund kannst du auch als Gladbach verlieren, wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte, und sie sind immer noch an den Champions-League-Rängen ran, werden es dann mit Leverkusen und Leipzig ausspielen müssen, weil das ist ja ihr großes Ziel, Champions League zu spielen nächstes Jahr.
Ist Rose damit jetzt wirklich in der Bundesliga angekommen? Also versteht ihr, was ich meine? Die Hinrunde ist so der Überraschungseffekt und da kann er noch ein bisschen mehr glänzen. Jetzt wissen die Mannschaften, die Gegner, worauf sie sich einstellen, und damit vielleicht auch auf den Trainer, der dahinter steht?
Ich glaube, das werden die nächsten Spiele zeigen. Also das Nachholspiel gegen Köln, Derby, nochmal unter der Woche, ohne Zakaria dann wahrscheinlich. Frankfurt, Leverkusen, das sind schon auch Brocken, die sie jetzt zu bewältigen haben. Und ich glaube, da wird es ganz wichtig, was für ein Gesicht sie da zeigen. Und dann kann man da eher ein Urteil fällen als jetzt.
Und die Ergebnisse sind ja auch noch okay. Also es ist ja wie gesagt, gegen Dortmund kannst du verlieren als Gladbach auch. Gegen Leipzig 2-2 hättest du vielleicht mehr draus machen können, okay. Ansonsten haben sie ihre Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten in den letzten Wochen. Und wenn sie das Tempo weiterhalten und gerade jetzt diese Spiele jetzt gegen Köln, das findet am Mittwoch statt, glaube ich, dann Frankfurt. Das sind dann, wenn sie die beiden gewinnen, dann haben sie gegen Leverkusen sich selbst so ein halbes Endspiel erarbeitet und das wäre schon mal sehr gut für sie. Also ich finde ihre Entwicklung immer noch gut und sie haben es jetzt auch wieder geschafft, mit Dortmund mitzuhalten und die wirklich ein kampfbetontes Spiel aufzuzwingen, auch mit vielen Nicklichkeiten und so weiter. Aber das ist ja schon eine andere Gladbacher-Mannschaft als im letzten Jahr, wo man gerade in der zweiten Saisonhälfte häufig das Gefühl hatte, die fügen sich in ihr Schicksal. Das tun sie momentan gar nicht, habe ich das Gefühl.
Gleiches gilt ja so ein bisschen auch für Borussia Dortmund in anderer Linie. Mhm. Sind die damit aber ein ernsthafter Kandidat, um noch dem großen FC Bayern gefährlich zu werden? Fragen wir den betroffenen Dortmund-Fan.
Große FC Bayern. Ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtige zwei nächste Spiele sein werden, die diese Frage beantworten können. Denn wenn Dortmund gegen Paris weiterkommt und dann das Derby gewinnt gegen Schalke vor leeren Rängen, dann glaube ich, dass sie da sich nochmal beflügeln, gerade sowieso in Form sind, gerade auch Spiele gewinnen, die sie sonst nicht gewonnen hätten, weil sie irgendwie eklig sind. Das ist eine neue, dazugewonnene Qualität und wenn sie das jetzt alles mitnehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich in Form hochspielen, wobei einige Spieler auch echt mal eine Pause vertragen könnten. Ich glaube, in der Länderspiele liegt ja auch bald, Länderspielpause liegt bald an, aber
3 Wochen noch,
ja.
Na gut, das ist die schwarz-gelbe Brille, Herr Escher, wir brauchen ja klare Fakten. Ich habe ja immer die Hoffnung darauf, dass in Bayern München nicht immer schon am 26. Spieltag deutscher Meister wird. Am 25. Spieltag mit 4 Punkten Vorsprung habe ich da ehrlich gesagt wenig Hoffnung.
Ja, also Dortmund müsste es eigentlich jetzt
noch gegeneinander.
Ja, genau, sie müssten
und Leipzig auch noch, ne?
Ja. Eigentlich auf dieser Welle weiterreiten können, jetzt gegen Schalke dann, Derby unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was nicht das Schlechteste sein muss für Dortmund vielleicht, dass ein bisschen der Druck von den Fans auch weg ist in diesem emotionalen Spiel und Schalke ist momentan nicht in der Form. Also da können sie einen Derby-Sieg, dann gegen Wolfsburg-Sieg. Das sind die 2 Pflichtaufgaben jetzt und das traue ich ihnen auch zu. Und dann müssen sie das direkte Duell gegen Bayern gewinnen und das wird dann wieder die spannende Frage, die sehr, sehr spannende Frage, weil in diesen großen Spielen sah ja Favre erst einmal gut aus in dem Hinspiel damals und dann danach sah es halt nicht mehr wirklich gut aus und die Bayern sind halt momentan in der Form und das ist eigentlich das Spiel, was sie gewinnen müssen, wenn es nochmal spannend werden soll, weil die Bayern sind ja sogar noch stärker in Form als der BVB und da hat man momentan überhaupt nicht das Gefühl, dass die sich irgendwie gegen, was weiß ich, gegen Freiburg oder Paderborn oder Hertha einen Patzer erlauben. Gut, gegen die spielen sie nicht mehr, aber gegen Freiburg spielen sie noch oder gegen, was weiß ich nicht. Und da hat man dann das Gefühl andererseits, okay, wenn die beiden jetzt halt weiter so punkten, wie sie punkten, dann muss Dortmund das direkte Duell gewinnen. So einfach ist die Mathematik.
Ja, und da war ich in den letzten Jahren eigentlich nie sehr hoffnungsvoll, als wenn wir dann gegen die Bayern gespielt haben. Ich habe das häufig schon im Vorfeld abgehakt, auch wenn man das nicht tun sollte. Aber
das fand ja sogar ich deprimierend manchmal. Also dann war ich da und habe gedacht, okay, jetzt wehrt sich Dortmund mal und dann kriegen sie 5 oder 6 Dinger hier.
Ja, weil das ist spielerisch möglich ist, das wissen wir ja eigentlich alle. Ja. Mats Hummels hat gesagt, als er zurück zum BVB gewechselt ist, auf die Frage, warum der BVB gegen FC Bayern immer so chancenlos eigentlich war, hat er gesagt, weil wir ihn schon im Tunnel zu verstehen gegeben haben, dass die hier heute keine Punkte holen werden. Und wenn man auch mal wirklich so die Startelf von Bayern und Dortmund miteinander vergleicht, dann gucke ich so auf den FC Bayern und ich sehe so 7 Spieler, die einem dieses Gefühl geben können. Die so breite Brust haben, die so sagen, ey, du holst heute gar nichts auf dem Platz. Und beim BVB sehe ich da eher so 3. So mit Mats Hummels, jetzt Emre Can. Haaland kann man da so gerade mit reinnehmen. Piszczek vielleicht noch. So, diese breite Brust war nicht da. Aber gerade jetzt mit dem Form hoch und der neu gewonnenen Körperlichkeit und Bayern, falls Lewandowski da noch ausfällt, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da mehr Chancen haben als in den letzten 2 Jahren.
Lewandowski pünktlich zum Dortmund-Spiel wieder fit sein.
Ich hab das auch schon durchgespielt bei uns im Büro mit Benny. Da wird freitags oder donnerstags wird die Meldung kommen, vielleicht klappt's doch. Freitags, er ist im Abschlusstraining, samstags, er ist in der Startelf und dann netzt er uns da 4 Hütten ein. Und dann ist Ruhe.
Der Kollege ist ja nach wie vor jemand, von dem man gar nicht genau sich vorstellen kann, ob der überhaupt sich wirklich verletzt. Und dann wahrscheinlich zu Hause sich auch so in so eine Quarantäne begibt und von seiner Frau gepflegt wird. Aber sie ist ja auch so Hochleistungssportlerin. Also ich glaube, das ist was, was sowohl Ernährung als auch Fitness, also den gesamten professionellen Ansatz des Sportes angeht, glaube ich, die beste Partnerin, die ein Robert Lewandowski haben konnte. Wahrscheinlich der Grund, warum er in seinem dann doch fußballerisch ja schon mittelhohen Alter immer noch bombt und so eine einzige Option ist, die es teilweise im europäischen oder Weltfußball gibt.
Ich stell mir das bei ihm ja vor, wie bei so einem Super Saiyajin, der in so einem Wachsbad steigt und nach 24 Stunden einfach wieder geheilt ist.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich mal, also habt ihr irgendwelche Bilder von Lewandowski gesehen? Ich nicht. Wahrscheinlich ist er wirklich irgendwo so eingestiegen und drei Wochen später krabbelt er da wieder raus und rebootet und geht wieder los. So oder so wird's spannend für Gladbach, die dadurch ja jetzt in der Tabelle runtergerutscht sind, ist ein neuer Gegner um die Champions League Plätze entstanden, der ja sehr gut gespielt hat in den letzten Wochen. Und Eintracht Frankfurt einfach mal aus der Halle, sehr spärlich besuchten Halle in Leverkusen geschossen hat. Bayer Leverkusen, erklärt mir mal bitte, warum gewinnt Bayer Leverkusen dieses Spiel so hoch?
Weil sie gut sind.
Oh, danke. Nächstes Spiel.
War einfach wirklich gegen Frankfurt, die ja auch dann sich gedacht haben, okay, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen wieder auf abwarten und schon setzen mal wieder darauf, dass wir ein paar Bälle gewinnen, dass wir den Gegner auskontern. Und wenn du dann nach 4 Minuten 1-0 führst und machst einen schönen Spielzug, wo du dann den Gegner ganz weit streckst im Spielaufbau schon und dann einfach über die linke Außenbahn ihn mit einem ganz billigen Spielzeug auseinander dividierst. Und dann machst du kurz danach das 2-0, dann ist das ein sehr, sehr guter Auftakt und das ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage, um eine Mannschaft aus Frankfurt einfach mal laufen zu lassen über 90 Minuten und das haben sie gemacht. Also Frankfurt ist da hinterhergelaufen und ich fand, Leverkusen hat ja gar nicht da mit dem letzten Zug gespielt. Also sie hatten dann einzelne Aktionen, die sie wirklich genial zu Ende gespielt haben, haben immer wieder mit 1-gegen-1 Situationen eingestreut, immer wieder 1-gegen-1 Situationen gewonnen auch, aber haben dann in einzelnen Situationen den Zug gezeigt und dann auch die Kombination vors Tor getragen, aber ansonsten haben sie halt den Gegner laufen lassen, haben das dann in Verwaltungsmodus gemacht. Das ist ja das, was ich hier immer wieder predige seit Wochen. Wenn Leverkusen auf einen Gegner trifft, der defensiv nicht 100% da ist und den sie dominieren können, dann gewinnen sie das Spiel. Dann müssen sie schon einen wirklich schlechten Tag erwischen, dass sie nicht gewinnen und das sind diese Spiele, die sie gewinnen. Und ich bin nicht Etienne, ich kann leider jetzt hier keinen langen Monolog darüber liefern, wie dumm die Eintracht doch ist und wie schrecklich das Leben ist und wieso überhaupt das Leben als Eintracht-Fan so viel schlimmer ist als das Leben als alle anderen Vereine. Aber das war schon wieder dieses Liga-Gesicht von der Eintracht auch.
Ja, ziemlich deutlich am Ende auch. Ich versuche in unserer WhatsApp-Gruppe noch mal ganz kurz nachzuvollziehen, was er da so dazu gepostet hat. Aber so oder so ist Leverkusen damit ja also wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg, um noch allen Ernstes ganz oben mitzuspielen, aber ist in der Stimmung, um jeden zu ärgern, die im Umkreis um 7 Momente in der Tabelle mitspielen, oder?
Ja, das ist so die Fähigkeit, die Peter Bosz scheinbar mitbringt, die Fähigkeit, jeden ärgern zu können, aber im Endeffekt keine wirkliche Gefahr auf die Liga auszustrahlen, das kann ich aus ganz guter Erfahrung so sagen. Aber Leverkusen hat ja auch einfach eine unfassbare Schnelligkeit, gerade auf den Außen, wenn ich mir das so angucke, Weiser, Wendell, Bellarabi, Djabi, die Angriffe waren ja auch, wie du gesagt hast, langer Ball, Abgänger und dann flach in die Mitte.
Die haben jetzt auch einfach neue Optionen dazu gewonnen. Also sie haben jetzt ja mit Paulinho gespielt und Havertz, die sich da so vorne so ein bisschen abgewechselt haben, was sie auch noch nicht lange im Petto haben. Diaby, Bellarabi, auch Paulinho, die jetzt mit Leistungen voll durchstarten, haben wir mit Tapsoba nochmal einen richtig guten Innenverteidiger dazu gewonnen, der jetzt auch ihnen die Möglichkeit gibt, so Tah mal auf die Bank zu setzen. Also da hat das Spiel auf der Bank angefangen, was mich dann als jemand, der in seinem Kickbase-Team hat, sehr geärgert hat, aber ist dann reingekommen nach der Bänderverletzung. Aber das zeigt ja schon, was da für eine Flexibilität reingekommen ist in die Mannschaft. Und dass du halt auch nicht nur abseits der ersten Elf konkurrenzfähige Spieler hast, die du einfach mal reinwerfen kannst und mit denen du dann einfach mal was machen kannst. Und das zeigt auch, dass sie in einer europäischen Woche, wo sie auch gegen Union Berlin wirklich lange kämpfen mussten, also es war nicht so, dass sie über Union Berlin in im DFB-Pokal hinweggekommen sind, da haben sie wirklich bis zur letzten Minute noch Gas geben müssen, kommen sie dann wieder am Samstag ran und machen dann so eine beeindruckende Performance, das war schon, hat mich schon imponiert, weil sie, wie gesagt, auch jetzt die taktischen Mittel haben, da auch mal durchzuwechseln und zu sagen, okay, wir versuchen mal was anderes heute und das funktioniert dann auch.
Nichtsdestotrotz ist durch diesen Sieg von Leverkusen, Eintracht Frankfurt, ich habe hier nebenbei ein bisschen gelesen, unten mit rangerutscht.
Das ist so eine blöde Situation, nicht?
Ja, ich, ich, äh, ihr wisst ja, ich gucke so solche Dinge da unten aus sehr persönlichen Gründen mir an. Ich habe ja noch die ein oder andere Wette laufen, von der ich weiß, dass ich sie Ende des Jahres wieder bezahlen muss. Aber Leute,
ja,
spielt Frankfurt noch eine Rolle in meiner Saison?
Das ist, ja, wir haben es ja vorhin bei Augsburg gesagt. Augsburg ist ja auch, wie gesagt, 5 Punkte weg von Düsseldorf, sieht eigentlich alles okay aus, haben trotzdem den Trainer gefeuert. Bei Frankfurt ist halt so eine dahingehend so eine Ruhe reingekommen, dass man gesagt hat, okay, Europa League sind jetzt 9 Punkte auf Schalke, das wird nichts mehr. Aber 6 Punkte auf Düsseldorf, das ist trügerisch, wenn du halt diese Leistung weitermachst. Und wir wissen ja auch, dass Frankfurt jetzt noch zumindest die nächsten 3 Wochen englische Wochen haben wird. Es gibt ja, wir reden nachher noch im Bundesliga International drüber, ist ja noch gar nicht klar, ob dieses Basel-Spiel so stattfindet. Dann gibt's Pokal-Halbfinale, wenn sie gegen Basel weiterkommen, geht's da noch weiter. Da kann dann die Bundesliga-Runden hinten überfallen. Und wenn dann tatsächlich jetzt Düsseldorf einen Lauf startet, dann bist du plötzlich dann im Abstiegskampf drin. Das kann ganz leicht passieren.
Du spielst jetzt als Eintracht Frankfurt zu Hause nach Basel, also zwischen den Basel-Spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Dann spielst du bei Bayern München. Und wenn der Keller gepunktet hat, dann ist die Stimmung von Etienne noch besser, als sie schon am Wochenende war, wahrscheinlich. Ja. Aber ich, also trotzdem sehe ich bei der Mannschaft eigentlich, also ich habe das Gefühl, sie kann sich punktuell motivieren auf das richtige Spiel.
Ja.
Aber
ja,
das ist ja vielleicht das in der Länge nicht mehr so ein Ligaziel erreichen.
Genau, ja, das ist ja das Problem, dass sie auch gegen Bremen sehr viel besser aussahen als gegen Leverkusen jetzt. Ja. Und andererseits normalerweise hätte ich jetzt auch gesagt, dass das Spiel gegen Leverkusen ihn eher legen müsste, wenn der Gegner den Ball hat. Und das müsste jetzt wieder gegen Gladbach und Bayern ist das auch der Fall.
Genau.
Andererseits haben sie jetzt 4-0 verloren und haben halt wirklich auch nicht gut verteidigt gegen Leverkusen. Also das ist dann wieder dann die andere Seite der Medaille. Und wie gesagt, wenn du damit so zu viel Sorglosigkeit reingehst, haben halt auch nicht diese Tiefe, die wir jetzt gerade bei Leverkusen beschrieben haben. Also da merkst du schon, dass da der zweite Anzug nicht so sitzt, dass da, wenn du einen Chor reinwirfst, der momentan halt nicht in der Form ist, wenn dann Rode plötzlich da eine Rolle spielen soll, die ja nicht so beherrscht eigentlich im offensiven Mittelfeld, dass du dann schon einen Unterschied machst. Und wenn dann Kostic auch noch einen schlechten Tag erwischt, dann gute Nacht, dann hat die Mannschaft nicht mehr viel zu bieten und Kostic hebt sich seine guten Tage momentan so ein bisschen für die Pokalwettbewerbe auf, was dann problematisch sich auswirkt.
Und das ist halt das Trügerische insgesamt bei Eintracht Frankfurt. Haben wir jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass sie auch noch in diesen 3 Wettbewerben sind und damit eigentlich es am Ende eine sehr erfolgreiche Saison werden kann, wenn sie aber im Halbfinale gegen Bayern München ausscheiden, wenn Basel sie schlägt und sie dann in der Liga nicht mehr genug Punkte und den Drive haben und es dann eng wird, kann das auch sehr schnell
Albtraum-Saison
werden. Und das ist das Entscheidende, weil vielleicht auch zu einer Trainerdiskussion führen, oder? Das ist ein bisschen weit weg, ne? Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das sieht einfach alles zu gut aus. Und Adi Hütter hat das mal in so einem Interview, in einer Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel oder so gesagt, dass sie, also da war es diese leichte Seitenhieb mit viel, viel mehr Europa League-Spielen im Gegensatz zu Werder Bremen. Aber insgesamt ist, glaube ich, gibt es keine Mannschaft, die in den letzten 3 Jahren so viele Fußballspiele gehabt hat wie Eintracht Frankfurt. Ja. Und wenn dann im dritten Jahr dann irgendwann mal die Luft da raus ist, weil du ja trotzdem den Kader noch ein bisschen auf links drehen musstest.
Ja, und es kann ja immer noch alles möglich sein. Basel ist jetzt, wie gesagt, international reden wir darüber, ist jetzt nicht das blödeste Los, was du aktuell erwischen kannst. Und gegen Bayern, okay, das ist das blödeste Los, was du erwischen konntest, das stimmt. Aber das Pokal-Halbfinale, da kannst du ja auch noch dann über die Europa League zum Beispiel diese Saison sehr stark retten.
Es wird schwierig und es wird spannend. So oder so sind sie zumindest eine kleine. Oh, ja, machst du was?
Ja, und damit sie unten reinrutschen, ich wollte jetzt eine Überleitung bauen, so eine kleine. Dann müssen sie auch noch, andere Mannschaften punkten da unten. Zum Beispiel muss Mainz noch vorbeiziehen an ihnen. Augsburg muss mit dem neuen Trainer durchstarten oder auch Hertha müsste Leistung zeigen.
Das ist eine sehr gute Überleitung. Ihr könnt jetzt im Chat auch ein bisschen darüber entscheiden, welche euch besser gefällt. Meine wäre gewesen, durch die bisherigen Leistungen sorgt Frankfurt ja automatisch dafür, dass bei Hertha und Bremen trotz der überschaubaren Leistung vom Wochenende noch ein Funken Hoffnung mehr auftaucht. Ja. Ihr könnt jetzt darüber entscheiden, was die bessere Überleitung war. Und wir reden über dieses Spiel. Oder genau genommen redet ihr darüber. Und ich möchte es nicht, Alter. Ganz ehrlich. Das sind diese Momente, wo ich schon wieder anfange zu verzweifeln. Ich könnte euch vorstellen, was für eine emotionale Achterbahnfahrt das ist. Ich konnte das Spiel nicht gucken. Ich habe es nur gehört.
Ich habe nur deinen Tweet gesehen.
Ja, ich habe den ersten Tweet nach 3 Minuten, den zweiten Tweet nach 9 Minuten oder 6 oder was das da war. Und dann habe ich einfach nichts mehr gesagt, weil ich einfach nur noch fassungslos war.
Ja, geiler Anfang von Bremen. Also wirklich haben sie überrascht, den Gegner, hat mit einer Raute gespielt. Göran Kofeld mit Vogt auf der 6, nicht in der Innenverteidigung. Das war halt Hertha schon wirklich überrascht und haben dann sich auch relativ schnell zwei Dinge einnetzen lassen. Was danach passiert, ist es eigentlich relativ schnell erzählt. Bremen hatte so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, hatte Angst davor, dass man ja vielleicht noch ein drittes Tor erzielen könnte. Und man hat dann gemerkt, diese tiefe Verunsicherung in der Mannschaft, dass halt nicht mal eine 2-0-Führung reicht, um wirklich Sicherheit in die Aktion zu bekommen, um halt ein Ballbesitzspiel hingezogen zu bekommen, wo du gegen eine völlig desolate, bis zu diesem Zeitpunkt völlig desolate Herthaner Mannschaft einfach den Ball in der Innenverteidigung laufen lässt und dann passiert dir gar nichts. Stattdessen ging der Ball schnell verloren. Hertha hat dann ein bisschen taktisch umgestellt, dann hat wieder Werder ein bisschen taktisch umgestellt und das alle diese kleinen Chaos-Faktoren, die haben dann nachher Hertha begünstigt. Alle diese kleinen Chaos-Faktoren, dass Bremen den Ball verloren hat, das hat dann auch Florian Kohfeldt sehr öffentlich auch gesagt, hat Sargent angezählt, hat gesagt, Sargent hat nicht mehr die Position gespielt, die er spielen sollte, hat nämlich als Zehner gespielt, ist dann aber in den Sturm gegangen und das war nicht abgesprochen. Hat ihn solche Kleinigkeiten, dass Kunja dann plötzlich 1-gegen-1 Duelle gewinnt, die er vorher nicht gewonnen hat. Du hast einfach gemerkt, dass da hat irgendwas in der Mannschaft angefangen zu denken und da hättest du nicht denken dürfen. Aber da hättest du einfach zack, 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 wir spielen den Ball uns hin und her, liegen 2-0 vorne und lassen den Gegner am langen Arm verhungern. Was passiert? Standard. Was passieren muss, natürlich Standard, Freistoß, Gegentor, wie es bei Bremen sein muss. 15 Gegentore nach Standard jetzt, sie haben es geschafft, Mainz zu überholen und den schlechtesten Wert nach Standards zu haben jetzt mittlerweile.
In der Geschichte oder ist es nur diese
Saison? Nee, nur in dieser Saison. Nicht in der Geschichte. Ja, genau. Nee, in dieser Saison sind sie jetzt das schlechteste Team nach Standards. Bis zu diesem Spieltag war es immer noch Mainz. Ja. Dann in der zweiten Halbzeit hat dann Hertha mit dem Rückenwind auftreten können. Muss man sogar vielleicht noch im Kohfeldt loben, dass er dann am Ende noch umgestellt hat auf so ein defensiveres System und dann es geschafft hat, dieses 2-2 noch zu retten. Weil nach dem 2-2 habe ich echt gedacht, okay, jetzt geht das 3-4-5-2 aus.
Ja, genau die gleiche Sorge hatte ich auch. Am Ende ist durch die Umstellung auf Dreierkette, schrägstrich Fünferkette, ja dann doch noch wieder ein bisschen Druck auch nach vorne gekommen und dann so Situationen kommen wie, ich glaube, Vogt war es oder so, da musst du so ein Ding machen. So, musst, also, so bleibt es ein 2-2, das auf jeden Fall Hertha mehr hilft als Bremen. Bremen auf der Stelle tritt. Und aus einem anderen Spiel, wo wir noch drauf kommen, wenn die Düsseldorfer spielen, da so Situationen entstehen, wo ich dann auch die ganze Zeit den berühmten Fußballgott versuche zu beschwören und die ganze Zeit mit ihm darüber rede, wie zur Hölle das alles sein kann, was da passiert. Denn wie du schon am Anfang gesagt hast, zwei Tore machen und dann trotzdem nicht mit 3 Punkten wegzufahren, das ist richtig, richtig, richtig schwer. Und trotzdem, und das ist wieder die nächste Situation dabei, ist auch danach keine Trainerdiskussion bei Bremen in Brand. Jetzt habe ich oft genug verteidigt, jetzt bist du, Kevin, ja hier mit dabei, jetzt kannst du draufhauen. Du kannst jetzt das Plädoyer dafür halten, warum, also, oder wir fangen anders an, um nur dich kurz abzuholen, Leute. Borussia Dortmund-Fan. Ja. Möchtest du Kohfeldt noch haben gerade?
Es lässt mich ein bisschen zweifeln, ja. Was weniger mit Florian Kohfeldt zu tun, weil ich ihn nach wie vor für einen extrem guten Trainer halte, was aber eher mit der Dortmunder Mannschaft zu tun hat, weil ich nicht weiß, wie dort ein paar Spieler, so ein paar Kandidaten fallen mir ein, gerade die man sehr, sehr gerne halten möchte in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, was sie von einem vielleicht Absteiger-Trainer halten würden im Sommer. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass er sie abholen kann. Wobei, ja, du hast es ja auch gerade gesagt, Sargent spielt nicht mehr seine Position. Wenn du dann den 19-Jährigen nicht dran erinnern kannst, oder wie alt ist er jetzt? Ich weiß es ja, nicht, sehr jung, ja. Wo seine Position ist. Schwierig.
Ja, es sind auch so viele Faktoren, die mich immer mehr verzweifeln lassen. Und ich trotzdem, genau, ich habe nämlich 2 Gedanken gehabt, ich möchte diesen einen damit aufnehmen. Trotzdem, und das habe ich dann Sonntagabend in aller Ruhe gemacht, mir die Tabelle angucke und sehe, du hast ein Spiel weniger. Und ich habe mich vielleicht letzte Woche noch ein kleines bisschen darüber mokiert, genau wie mein Vereinsvorsitzender Herr Baumann, dass man nicht gegen Frankfurt gespielt hat. Wenn ich mir das Hertha-Spiel angeguckt habe, denke ich mir, okay, vielleicht war es doch nicht so schlimm, dass wir nicht gespielt haben. Das hätten wir wahrscheinlich auch 2-4 verloren. Das heißt, du hast noch ein Spiel weniger, du hast 4 Punkte Rückstand und du hast auch noch ein paar direkte Duelle. So, das ist es noch nicht vorbei. Aber, Herr Escher, gibt es irgendetwas, Tobi, gibt es irgendetwas, was mir sportlich, inhaltlich Hoffnung machen kann? Es ist jetzt deine Chance, mich aufzubauen oder mich fallen zu lassen.
Die erste Viertelstunde, ja, tatsächlich, die macht Hoffnung. Also, wenn du das ein bisschen länger so weiterspielst und dann auch der Gegner nicht unbedingt die vergangene Woche 3-0 aufgeholt hat und sich dann auch denkt, okay, das schaffen wir auf jeden Fall noch, 2-0 ist jetzt kein 3-0, dann ist es vielleicht noch eine gute Situation. Was halt, um jetzt nochmal weiter drauf reinzuhauen, was halt mittlerweile augenfällig ist, das Team ist nicht fit. Die brechen in der zweiten Halbzeit regelmäßig ein. Die haben in der ersten Halbzeit, in der Tabelle wären sie auf einem guten 12. Platz. In der Tabelle der zweiten Halbzeit sind sie mit Abstand letzter, weil sie da halt ihre Spiele verlieren. Das war jetzt wieder der Fall. Da kannst du auch jetzt nicht unbedingt ansetzen. Was du halt natürlich hoffen kannst, ist, es ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Also es ist nicht mehr ganz so unterirdisch. Du hast ja nicht mal ganz so gefühlt wie in den letzten Wochen, wie sollen die überhaupt ein Tor schießen? Jetzt haben sie mal 2 Tore geschossen und die Tore waren ja auch gut rausgespielt. Aber es ist nicht so, dass sie per Glück irgendwie den Ball reingeschossen haben, wie zum Beispiel bei den Toren gegen Düsseldorf und Augsburg. Nein, da war halt wirklich System hinter, da haben sie gute Flanken gehabt, da war im Strafraum Klaassen, der mal in den Strafen gegangen ist, mal ein Tor macht. Das, was man ja so lange vermisst hat, ein Spieler aus dem Mittelfeld, der mal nach vorne reingeht. Da gibt's so leicht positive Merkmale und was du gesagt hast, der Spielplan hat halt noch genug schwere Aufgaben, klar, aber also Spiele, die dich nicht verzweifeln lassen. Und dann hast du halt noch Möglichkeiten gegen direkte Konkurrenten, gegen Paderborn, gegen Mainz, gegen Frankfurt kommt auch noch. Nee, Frankfurt.
Ja, Frankfurt ist ja noch das Spiel, genau, das nachgeholt wird.
Genau, Frankfurt muss noch nachgeholt werden, ja, stimmt. Ja.
Letzten Spieltag zu Hause gegen Köln. Und ja, es gibt ja noch den zweiten Faktor, der bei Werder Bremen zumindest in den vergangenen Jahren immer gezählt hat und auch sich ein bisschen sportlich durch diese Saison zieht, abgesehen davon, dass sie trotzdem alles verlieren. Wenn sie gegen Mannschaften spielen, die Fußball spielen wollen, jetzt Leverkusen als nächstes. Gegen Leverkusen sieht Werder Bremen in der Regel nicht so schlecht aus, wie es sich vom Papier her lesen würde. Das gute Leverkusen gerade macht mir trotzdem nicht so viel Hoffnung. Also
ich weiß nicht, Dortmund haben sie ja auch ein Bein stellen können. Ich persönlich als Dortmund-Fan wäre doch immer nervös, wenn wir gegen Werder spielen, weil es liegt denen nicht so gut, auch weil sie mitspielende Mannschaft sind. Deswegen, ich würde Werder nicht abschreiben.
Ja. Leute, es wird nicht einfach, aber ich kann euch jetzt schon mal, also da bahnt sich so als letzte Ausfahrt für Werder Bremen sowas wie eine Relegation an. Und
das ist die größte Hoffnung. Heidenheim ist die größte Hoffnung.
Ja, Heidenheim, ja. Heidenheim würde ich nicht spielen wollen als Bremen. Gut, da haben sie im Pokal, glaube ich, abgefiedelt, aber das sieht dann, glaube ich, in der Relegation anders aus.
Tobi, legen wir die Karten auf den Tisch. Das viele Wenns, ne? Aber wenn Werder Bremen es überhaupt noch schafft, 16. zu werden, dann spielen sie Relegation und dann gibt es de facto im Moment, mal je nachdem, wie das Spiel heute Abend ausgeht, 2 Optionen. Die eine heißt Heidenheim und die andere ist der Grund, warum ich dann mit Nielsen nicht Angriffspakt für 10 Tage schließen würde. Der HSV. Also dann spiele ich lieber 5-mal gegen Heidenheim, bevor ich eine Relegation gegen HSV spiele. Und trotzdem sagt mein ganzer Körper, es läuft genau darauf hinaus.
Ja, wenn überhaupt. Denn dafür müssten sie die Fortuna Düsseldorf einholen.
Und darüber reden wir gleich. Denn die haben auch dieses Wochenende, also die haben gekämpft. Sie haben Moral bewiesen, aber dazu kannst du sicherlich gleich ein bisschen mehr sagen. Das gucken wir uns jetzt gleich an oder sprechen gleich drüber. Aber dazu schalten wir jetzt erstmal in die Werbung. Denn ihr müsst dafür sorgen, dass wir auch weiter in dieser Runde sitzen dürfen. Und vielleicht habt ihr nicht genug Werbung geguckt. Und deswegen sind Nils und Etienne gar nicht da. Vielleicht ist das aber auch egal. Egal, wir gucken jetzt Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Weiter geht's mit Bundesliga Live in unserer kleinen, trauten Runde hier. Tobi ist dabei, ich vertrete Nils und Kevin, der Online-Chefredakteur von Backspin, vertritt Etienne. Aber du redest nicht über Frankfurt, das haben wir auch schon gemacht. Dortmund-Fan, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir müssen jetzt über das reden, was mir meinen Sonntag dann noch ein bisschen verhagelt hat. Mainz gegen Düsseldorf. Brauchst du gar nicht so die Augen zu verziehen. Nee, ich mache gleich, du analysierst gleich. Pass mal auf, du erklärst gleich, was da passiert ist. Ich sag dir, als reiner Werder-Fan sitze ich da, guck mir das an, denk mir Düsseldorf, ja, machen sie nicht. Und dann fällt in der 83. Minute ein Tor, wo der Mainzer seinem Torhüter gegen den Kopf tritt und der Ball dem Stürmer vor die Füße fällt und so holt Düsseldorf einen Punkt. Für mich ist das ein Punkt Verlust.
Ist die Zusammenfassung aus Werder Bremen-Sicht. Voll und ganz, aber wo man einfach mal die ersten 60 Minuten vollends ausgeblendet.
Ist egal.
Also,
aber erzähl du.
Ja, aus Bremer-Sicht super ärgerlich, weil das Tor auch super ärgerlich war dann der eingewechselte Ersatzkeeper. Zentner musste verletzt raus, Müller kam dann rein und der hat dann den Fauxpas gemacht und hat den Ball aufgelegt für Karaman, war es, glaube ich. Mhm. Genau. Aber das Ding hätte ja schon früher entschieden werden müssen für Düsseldorf, weil Düsseldorf hat die gesamte erste Halbzeit dominiert, hatten 60% Ballbesitz, haben sich trotzdem Chancen erarbeitet gegen Mainz, die vollkommen passiv auch gedreht sind, keinen Zugriff erzeugt haben. Stöger hat wieder die Bälle verteilt, Berisha hat in der offensiveren Rolle sich häufig angeboten. Tommy ist in den Strafraum gestartet. Das war halt wirklich ein schönes Ballbesitzspiel auch. Zimmermann blüht so richtig auf, auch jetzt unter dem neuen Trainer, geht immer wieder nach vorne, treibt mit an. Und dann hatten sie zur Halbzeit, ich kann es mal kurz gucken, dass
ich glaube, 20-3 Torschüsse.
Ja, am Ende waren es 20-3, zur Halbzeit waren es 12-0. Also das war eine völlig einseitige Begegnung. Mainzer Fans waren nur am Pfeifen und am Buhschreien in der Halbzeitpause. Aber das ist dann halt das, was wir schon jetzt, ich jetzt letzten Woche immer wieder bei Düsseldorf sage, das sind wirklich spielerisch gute Ansätze, die kriegen den Ball hinten raus, die schaffen es auch dann, sich vor das Tor zu kombinieren, aber die machen dann die Chancen nicht und dann halt so ein Gegentor, wo sie einmal zu passiv sind, wo sie Ball verlieren, einmal zu passiv sind und dann laufen sie hinterher. Und haben sie noch Glück gehabt, tatsächlich mit der roten Karte, gelb-roten Karte gegen Mateta. Aber das war jetzt eigentlich, sie hatten jetzt, bis auf das Saarbrücken-Spiel, was ich nicht gesehen habe, muss ich gestehen, hatten sie unter Röster fast nur Spiele, wo sie mithalten konnten, wo sie halt auch eigentlich mehr verdient hätten. Aber sie kriegen es nicht in Punkte umgewandelt. Sie kriegen eine 3-0-Führung gegen Hertha nicht in Punkte umgewandelt. Sie kriegen 12-0 Torschüsse gegen Mainz nicht in Punkte umgewandelt. Die könnten jetzt, hätten sie die beiden Spiele, die sie jetzt gewinnen hätten, gewinnen können, dann hätten sie 4 mehr, dann wären sie plötzlich an Mainz vorbei vielleicht sogar. Und so sind sie mit 22 Punkten da immer noch weiter unten drin.
Es ist ganz interessant und ich meine, das ist nur mein Auge darauf, aber ich habe das Gefühl, der Fußball von Düsseldorf hat sich dahingehend auch ein kleines bisschen verändert, ja, dass sie gemerkt haben, sie müssen einfach mehr machen.
Total.
Und nehmen das auch ganz gut an. Nichtsdestotrotz führt es halt zu solchen Spielen, wo sie halt nicht die 3 Punkte mitnehmen, die sie holen brauchen. Was glaubt ihr, wie lange hält diese Energie an, die so ein Trainer in Düsseldorf ansetzen kann?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das jetzt gegen Paderborn noch einmal umsetzen werden, da Paderborn spielt zwar gerne mit, aber ich glaube nicht, dass sie da gegen Düsseldorf dicht halten werden. Ist auch ein Heimspiel. Köln wird, glaube ich, ein ganz entscheidendes Auswärtsspiel. Das ist dann das übernächste. Köln ist super in Form. Wenn sie das halten können, dann wird das eine richtig spannende Partie in meinen Augen. Ist ja auch ein Derby. Gar nicht drüber nachgedacht. Und dann könnte auch Werder noch mal schnüffeln, wenn Werder dann 2 gute Spiele macht in der Zwischenzeit, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe.
Ja, was soll ich sagen? Düsseldorf kann halt wirklich in beide Richtungen gehen, weil sie so auch den Schwung ein bisschen jetzt verloren haben natürlich. Sie haben jetzt in dieser Woche 2 Punkte geholt aus diesen Spielen, was eigentlich auch zu wenig ist für das, was sie erreichen wollen. Dieses Pokal aus gegen Saarbrücken, das wird sie, glaube ich, noch ein bisschen verfolgen. Und ja, wenn du es halt irgendwann nicht mehr in Leistung bringst, dann, ich sage ja immer, nicht die Ergebnisse nähern sich den Leistungen an, sondern die Leistung den Ergebnissen. Und wenn du die Ergebnisse nicht holst, dann hast du auch irgendwann, musst du irgendwann noch mehr Risiko gehen. Und das hast du, ist ja jetzt schon immer wieder fehlgeschlagen, dass sie halt Konter eingeladen haben des Gegners, weil sie zu offensiv gespielt haben. Aber ich finde das, ich mag das ja, deswegen stehe ich ja drauf, wenn du im Abstiegskampf sagst, okay, wir müssen das Ding jetzt in die Hand nehmen, wir müssen das Heft des Handels in die Hand nehmen, wir müssen, haben nichts mehr zu verlieren, wir nehmen jetzt das Spiel in die Hand, wir haben 65% Ballbesitz gegen Mainz und versuchen die dann irgendwie auszukombinieren, weil wir die 3 Punkte haben wollen, auch bis zum Ende auf 3 Punkte spielst. Das macht mir als neutralem Zuschauer Bock zuzuschauen, dass du als Fortuna-Fan momentan am Verzweifeln bist, das kann ich mir aber genauso gut vorstellen.
Vor allen Dingen, du hast es schon gesagt, jetzt geht es gegen Paderborn, da kommen wir gleich zu. Und Köln, das sind 2 Spiele, wo Düsseldorf auf jeden Fall auf Augenhöhe oder vielleicht sogar ein Tick darüber Punkte sammeln muss, denn danach kommen Schalke, Bayern, Hoffenheim, Dortmund und Leipzig. Und das sind so 5 Spiele hintereinander, wo sich diese berühmte, und jetzt rede ich wirklich neutral, diese Abwärtsspirale, die sich entwickeln kann, die kann sich da aber richtig Tempo aufnehmen. So, dass du dann kurz vor Saisonschluss auf jeden Fall vielleicht in Probleme kommst. Sie müssen jetzt punkten. Und das sage ich als Werder-Fan mit viel Schmerzen. Nichtsdestotrotz hätten sie es sportlich, und das finde ich halt ganz genauso, im Moment auch mehr verdient als manche andere Mannschaft. So, denn gerade das, was sie da machen, sieht sehr gut aus. Sie machen das, was wir, danke, schöne Grüße an Ralle Günesch, die haben über Paderborn immer erzählen, sich Applaus abholen, aber nicht die Punkte einsammeln. Wie groß war der Applaus eigentlich für Paderborn gegen Köln? Ich habe den nicht mehr so laut empfunden, weil es dann doch wie ein recht souveräner Köln-Sieg am Ende wirkte.
Da haben wir am Ende sich nicht mehr rangekämpft. So. Ja. Ich hab nur die letzten 20 Minuten gesehen, da fand ich dann schon, da haben sie Moral gezeigt, auch wenn sie dann natürlich Kölner Konter zugelassen haben mit offensiver Aufstellung. Aber Köln ist ja auch abgewichst, nicht? Sie sind jetzt zum 4. Mal in der Rückrunde per Standard in Führung gegangen, stehen bei 15 Standardtoren. Letzte Saison hat Bayern 15 Standardtore, hatten die meisten Standardtore letzte Saison. Krass. Nach 34 Spieltagen. Also die haben das jetzt den Rekord schon von der letzten Saison geknackt. Da geht halt gefühlt jeder zweite Freistoß und jeder zweite Ecke ins Tor. Und das macht dann den Unterschied aus, wenn du dann so einzeln in Führung gehst, dann Hector noch so ein Ding zum 2-0 nagelt. Aber das ist ja das, was immer sagen, wieder Lob für Paderborn. Die haben nie abgesteckt, die haben immer dann weitergekämpft, haben lange gebraucht, bis ins Spiel gekommen sind. Wie gesagt, ich habe es halt erst gesehen in dem Moment, wo sie ins Spiel gekommen sind. Da sah es dann ganz, ganz vernünftig aus, fand ich. Aber es ist vielleicht auch individuell einfach zu wenig. Und wie gesagt, Werder hat zwar die meisten Standard-Gegentore, aber dann folgt halt Paderborn jetzt mit 14 Standard-Gegentoren und Mainz mit 14 Standard-Gegentoren. Die stehen auch deswegen unten, weil sie halt nach Standards zu viele Gegentore kassieren.
Ja, es ist so ein bisschen das Grauen dieser Liga, wenn die Standards kommen, gerade wenn du im Keller steckst. Köln macht das so souverän, wie man es vor 10 Wochen noch nicht hätte wahrnehmen können. Oder hättet ihr euch vorstellen können, dass Köln, ich meine, ich habe die Gistol-Tabelle am Wochenende gesehen, da ist er, glaube ich, Vierter oder Fünfter. So. Mhm. Köln ist auch so eine Stadt. Schöne Grüße. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich formuliere es mal so, in der Vergangenheit diese Euphorie schnell in ein zu großes Selbstbewusstsein umgedreht wurde. Glaubt ihr, dass es jetzt anders wird? Guckt euch beide groß an. Hm. Jetzt muss eine diplomatische Antwort folgen. Sie machen es gut, ey. Die gewinnen jedes verdammte Spiel.
Ja, aber ich glaube, dass da ein Ende absehbar ist irgendwo. Also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie eine unbremsbare Euphorie in Köln ausgelöst worden ist, sondern eher eine realistische Freude darüber, dass es gerade irgendwie gut läuft. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da direkt die großen Ziele gesteckt werden. Ich glaube, da freut man sich eher über die kleinen Schritte, wie zum Beispiel, dass ein Marc Uth auf einmal mit im Spiel ist, dass er da wichtige Impulse setzt und jetzt endlich in die Rückrunde gefunden hat. Und so funktioniert, wie Köln sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, viel mehr wird da jetzt nicht geplant.
Der Faktor ist ja auch noch, dass sie im Prinzip die Saison dadurch ja langsam, aber sicher zu den Akten legen können. Nach hinten raus nicht mehr so viel. Vielleicht geht oben noch ein bisschen was, aber das ist ja, glaube ich, ich muss mal auf die Tabelle gucken, aber es ist, glaube ich, auch noch ein bisschen weiterer Weg.
Ja, das ist, wenn sie jetzt das Nachspiel gegen Gladbach gewinnen, dann sind sie bis auf 2 Punkte ran.
An ja, okay, Schalke. Guck mal. Ja,
Schalke genau. Hat ja schon lange nicht mehr gewonnen. Das ist schon, ich weiß aber nicht, ob der Mannschaft das gut tun würde, weil die spielen schon wirklich an ihrem Limit momentan und ihre Siege machen sie dann halt meistens 1-0 die Standard und dann 2-0, 3-0 durch Konter. Was keinen, was ich nicht verwerflich finde. Aber dann hast du mit Uth einen Spieler, der momentan stark aufspielt und mit Retschbe seid, auch ein zweiter Spieler, der momentan sehr gut in Form ist. Beide sind aber nur ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ob sie beide nach dieser Saison wieder zurückgehen. Also ist aber auch kein langfristiges, kannst du nicht langfristig unbedingt drauf bauen. Vielleicht tatsächlich da ist auch Quatsch und da gibt es irgendeine Kaufpflicht oder sowas. Aber dann nächstes Jahr Europa League, das haben sie, ist ja schon mal schiefgeschlagen. Und dieser Kader ist eigentlich sowieso in der Tiefe nicht stark genug, beziehungsweise er ist eigentlich sehr breit, aber da sind sehr viele Spieler drin, die auch momentan nicht die Leistung zeigen. Und da müsstest du eigentlich jetzt mal ein Jahr Ruhe reinbekommen, ja, noch Bundesliga-Ruhe reinbekommen. Und da Europa League bringt Geld, aber könnte dann auch wieder Unruhe und unnötige Zweitbelastung bringen.
Wahrscheinlich ist der beste Weg, der für Köln von außen betrachtet passieren könnte, wäre, dass sie weiter so euphorisch die Bundesliga bespaßen, wie sie es jetzt gerade machen, und am Ende des Tages dann knapp an der Europa League vorbeilaufen. Ich sehe gerade die Tabelle hinter mir. Wollen wir die schon angucken? Wir wollen noch ein bisschen reden, ne? Aber können wir mal gucken. Hier seht da Köln auf dem 10. Platz hinter mir, genau. Spielt ein bisschen Rennen mit und ist damit im Moment im Niemandsland der Tabelle, aber mit der Euphorie, die sie gerade abfeuern, Kandidat für mehr. Wir haben eben gerade über Schalke gesprochen, mit dem Halbsatz, weil sie diejenigen sind, die auf 6 sitzen. Und schöne Grüße an meinen Freund Pillow, mit dem ich mich ja auch tagtäglich über Schalke 04 unterhalte. Und ich könnte euch jetzt auch wieder erzählen, was er mir am Wochenende das erzählt hat, aber wir versuchen das hier in der Runde mal ein bisschen aufzubröseln. Geht da die Luft aus bei Schalke?
Ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich bin froh, dass Schalke endlich wieder Schalke ist. Ja. Aber scheint mir ein bisschen so.
Ja. Am Ende des Tages ist das Ding, was sie jetzt gegen Hoffenheim gespielt haben, ja schon also fast unglücklich. Aber der Punkt ist am Ende zu wenig für das, was Schalke wahrscheinlich im Moment braucht.
Ja, wir haben offensiv am Anfang wirklich gut Druck gemacht. McKennie hat da einige sehr gute Aktionen gehabt, haben ja jetzt auch so auf eine Dreierkette umgestellt, was dann tatsächlich ganz gut funktioniert hat, auch im Spiel mit Ball. Man hat Harit nicht so vermisst, wie ich gedacht hätte, der ja erstmal auf der Bank Platz nehmen musste. In der zweiten Halbzeit wurde es mir wieder zu passiv. Und dann ist natürlich ganz blöd, wenn du eine Hoffenheimer Mannschaft hast, die wirklich an diesem Tag überhaupt nichts einfällt, die den Ball zwar laufen lassen, aber nach vorne hin absolut ungefährlich sind. Und dann machst du schon, kriegst du schon Gegentor nach Standard, hast Glück, dass es wegen knapp abseits zurückpfiffen wird und zwei Minuten später verteidigst du noch einen Standard, so blöd. Ja, dann lädst du dir natürlich auch den die Niederlage ein, beziehungsweise das Unentschieden ein. Und das hättest du nicht unentschieden machen müssen, auch wenn Schalke mehr als 10 Minuten nicht Gas gegeben hat. Also da 10 Minuten Gas haben gereicht. Aber du kannst zumindest sagen, es war eine Verbesserung, es war eine neue Variante und es war auch vor allen Dingen im Spiel gegen den Ball wieder größtenteils solide.
Am Ende des Tages fehlt dir natürlich im Kader mittlerweile so viel Stabilität, dadurch, dass einige Stammspieler und Talente ausfallen, dass man da wahrscheinlich auch ein bisschen Ruhe bewahren muss und so ein Punkt gegen Hoffenheim dann zu Hause natürlich in erster Linie vielleicht zu wenig ist, aber nicht über- oder unterbewertet werden darf.
Sagen wir, Pillard war bestimmt nicht glücklich mit dem Ergebnis.
Ja, aber da kann ich noch einiges anderes dazufügen. Lasse ich hier aber weg. Ein anderer Kandidat, der dann damit ebenso im Rennen um die Europa-League-Plätze ist, ist auch Wolfsburg, die Leipzig einen Punkt abgetrotzt haben.
War ja schon fast weg, der Glasner, gefühlt. Ja. War schon sehr in der Kritik und hat jetzt aber in den letzten Wochen die Ergebnisse so ein bisschen herumgeschraubt. 0-0, kämpferisch sehr starke Leistung gegen Leipzig, die so ein bisschen verkopft gewirkt haben. Hat dann Kunku plötzlich Außenverteidiger gespielt nach den letzten starken Wochen. Ein Werner auf der Bank, kommt erst in der zweiten Halbzeit. Ein Olmo auf der Bank kommt erst in der zweiten Halbzeit. Also da war es dann irgendwie, Nagelsmann sich viele Gedanken gemacht, aber hat auch ein bisschen dem Team so die Automatismen geraubt und das funktioniert halt momentan gar nicht so. Und dadurch, dass auch Werner nicht mehr so trifft, wie er schon getroffen hat, kriegen sie es nicht hin, solche Spieler dann für sich zu entscheiden.
Sie sind damit so ein bisschen angeknackst im Meisterschaftsrennen gerade. So, ich meine, ich erinnere mich daran, also mich selber daran, dass ich sie ich habe sie in der Winterpause quasi nochmal versucht, auf einen Meisterschaftskandidat hochzuloben, mit einem Trainer Nagelsmann, der die ganze Zeit aber selber schon gesagt hat und darüber geschimpft hat, dass die Mannschaft noch nicht so weit ist und auch noch ein bisschen mehr Stabilität braucht. Und an der Stelle kann ich auch einfach nur wieder attestieren, dass der Kollege einfach doch mehr Ahnung von seiner Mannschaft hat als ich. Aber siehst du Leipzig trotz so einem 0-0 in Wolfsburg so kritisch, wie es Nagelsmann dann sieht? Also der sagt dann ja quasi, okay, wir sind halt einfach nicht so weit, deswegen reicht
Ich sehe es nicht so kritisch. Ich sehe es auch nicht so wie Nagelsmann. So, ich sehe es da eher so wie Tobi, dass diese Experimente in der Startaufstellung dann vielleicht ihm zum oder Leipzig zum Verhängnis geworden sind. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht irgendwie was mit Hinblick auf Champions League zu tun hatte, dass man da vielleicht ein bisschen mehr rotiert und sich denkt, ach, gegen Wolfsburg, das schaukeln wir schon irgendwie. Aber Leipzig ist für mich kein Meisterschaftskandidat, aber ein sehr, sehr guter Champions-League-Kandidat. Ich weiß nicht, das müssen die nächsten Wochen zeigen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Leipzig sich da wieder fangen kann, wenn sie sich wieder ihrer Stammformation annehmen und da jetzt ein gutes Spiel gegen Tottenham machen. Sehe ich da eigentlich keine großen Probleme.
Darf man halt auch nicht vergessen, ne? Wenn du so da in dieser Saison sitzt und die Mannschaft ist ja dann noch recht jung und unerfahren, was bestimmte Punkte angeht, und du machst gleich beides. Du versuchst auf der einen Seite Bayern München Paroli zu bieten und daher zu rennen und hast auf der anderen Seite die Chance, in der Champions League Historisches für deine Mannschaft und auch für dich persönlich als Spieler zu schaffen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass so Dienstag gegen Tottenham noch ein Tick höher hängt als Samstag in Wolfsburg.
Ja. Genau so hat sich dieses Wolfsburg-Spiel auch angefühlt wie so ein versuchter Spagat, was dann nicht ganz so gut geklappt hat.
Ja. Siehst du sie noch im Rennen oder? Oh, wenn Tobi Escher so
ja, läuft, weil
dann hat der Nagelsmann auf jeden Fall Probleme gleich.
Die verlieren ja nicht, aber du musst es halt Woche für Woche gewinnen. Und diese Form haben sie momentan einfach nicht, dass sie Woche für Woche gewinnen. Weil ich glaube, das reicht halt schon, wenn sie jetzt ein Spiel noch verlieren, dass du dann wirklich komplett raus bist. Weil die Bayern wirklich marschieren. Das liegt halt nicht mit Leipzig zu tun, sondern ich sehe halt momentan nicht, wie Bayern irgendein Spiel verliert. Wahrscheinlich werde ich dann nächste Woche schon wieder eines Besseren belehrt und sie verlieren ihr Spiel. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Bayern diese 5 Punkte da sich aus der Hand nehmen lassen. Vor allem, die spielen auch nicht mehr gegeneinander. Also das Thema ist ja auch, glaube ich, auch gegessen. Oder spielen die noch gegeneinander?
Die spielen noch gegeneinander.
Nee, die haben 0-0 gespielt.
Ah, okay. Aber auch ganz, ganz skurrile Situation, finde ich, dass bei den Vereinen Bayern, Dortmund, Leipzig eigentlich immer der Verein war, wo das Umfeld am ruhigsten war, so meiner Wahrnehmung nach. gerade in Leipzig aber jetzt immer wieder Transferspekulationen zur Endphase der Saison auf einmal aufploppen. Upamecano, da soll Bayern dran sein. Timo Werner flirte mit Liverpool. Halzenberg, Klostermann sowieso die ganze Saison über irgendwie schon in Gerüchte verwickelt. Und ich glaube, das kann auch Unruhe in eine Mannschaft reinbringen, die eigentlich da jetzt über Jahre noch erfolgreich zusammenspielen möchte, gerade in der Phase. Und fand ich irgendwie eine komische oder eine interessante Beobachtung, dass das eigentlich beim BVB immer im letzten Drittel der Saison auftaucht, wenn es dann um Sancho geht und um Hakimi. Da ist aber gerade alles sonderbar ruhig. Das beobachte ich gerade eher bei Leipzig.
Am Ende des Tages wird für die noch eine spannende Saison. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die ist für Freiburg auf der anderen Seite, glaube ich, weitestgehend abgehakt. Entsprechend spielen sie auch. Und dann bin ich wieder mit meiner kleinen persönlichen Note, dass ich sehe, dass manchmal Spiele verloren werden, wo ich denke, warum verliert Freiburg dieses Spiel? Und auf der anderen Seite dominieren sie dann doch Union Berlin und bringen in der Freiburg-Manier, wie sie vor allen Dingen in der Hinrunde gespielt haben, das Ding relativ locker über die Bühne.
Ja, was heißt locker, aber mit Chancenverwertung. Ich habe es nicht gesehen. Ich muss da jetzt bin da ganz raus.
Ja, genau.
Nichts gesehen, großartig von dem Spiel. Denn auf die Zahlen verlassen. Tor durch Anderson nach Standard, das ist halt.
Aber das ist ja auch, also guck mal, das ist ja dann auch ein Freiburg, eine der Mannschaften, die über Standards genau diese Punkte sammeln, genau wie es Köln gerade macht.
Nee, es war halt.
Aber Freiburg glaube ich auch. Ne?
Freiburg hat auch einen Standard.
Ja, genau. Freiburg ist auch eine sehr standardstarke Mannschaft.
Ja, das stimmt, ja.
Und sorgt.
Stimmt, Koch hat ja auch
einen. Ja, genau. Ja. Und sorgt in dem Spiel halt auch dafür, dass es. Dann am Ende doch, also ich finde, ein relativ souveräner Sieg war, wo es nicht viel dran zu rütteln gab. Und damit für beide, glaube ich, aber eine relativ entspannte Restsaison wird, denn beide werden nicht mehr so viel zu tun haben, weil die Mannschaften im Keller einfach zu schlecht sind.
Ja, das war's dann mit Bundesliga für diese Saison.
Ja, stimmt.
Der Rest wird abgesagt wegen Coronavirus.
Ich habe nämlich gerade die Nachricht gekriegt, dass die Bundesliga bis. Also ich habe ernsthaft, kann ich euch mal erzählen, ich habe vorhin von dem HSV-Fan so ein bescheuertes Foto geschickt gekriegt, von wegen DFL hat verkündet, Bundesliga-Saison wird beendet, die Paderborn und Werder Bremen stehen als Absteiger fest. Soweit wird es nicht kommen, aber glaubt ihr, dass der Coronavirus noch einen entscheidenden Einfluss auf die Bundesliga-Saison haben kann?
Jens Spahn hat ja am Wochenende verkündet, dass er empfiehlt, dass alle Großveranstaltungen über 1000 Leuten abgesagt werden müssen. Nun muss man dazu sagen, dass in der föderalen Bundesrepublik Deutschland Jens Spahn so viel empfehlen kann, wie er möchte. Er hat keine Verfügungsgewalt über diese im Moment. Es liegt bei den lokalen Gesundheitsämtern, ob diese Spiele abgesagt werden oder nicht. Und man geht aber davon aus, dass jetzt die ersten Spielabsagen tatsächlich, beziehungsweise die ersten Spiele unter Ausschluss vom Publikum drohen. Dass zum Beispiel Gladbach gegen Köln bedroht ist, das Nachholspiel, weil das ist ja auch ein Gebiet, das sehr vom Coronavirus betroffen ist. Dortmund gegen PSG findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, genauso wie Valencia gegen Bergamo. Und auch in der Bundesliga werden wir am Wochenende zum Beispiel ein Derby Schalke gegen BVB wohl ohne Publikum sehen müssen.
Ist schon ein Faktor, ne? Oder? Wenn Mannschaften also ohne Zuschauer sind. Also gerade Derby ist ja die Mutter aller Spiele, wo genau das ein Faktor ist.
Ja, und gerade da wird es für mich sehr interessant, mal zuzuhören, was da so über den Platz gerufen wird während des Spiels. Das ist ganz interessant. Wie Tobi auch schon gesagt hat, vielleicht gar nicht so der schlechteste Faktor. Jetzt gerade im hochemotionalen Spiel gegen Schalke, dass da das Publikum nicht so eine große Rolle spielt, dass der BVB da vielleicht seinen Stiefel runterspielen kann, irgendwie, ohne groß von außen da gestört zu werden. Andererseits, wenn ich mir gerade vorstelle, wie Paris sich fühlen muss mit dem Rückspiel, die haben sicherlich darauf gebaut, auch da eine unangenehme Atmosphäre aufbauen zu können, ohne Publikum zu spielen, das ist schon ein Faktor. Und ich habe da irgendwo einen Tweet gelesen, ich glaube sogar von Heiko Wasser war es, dass er klarer Gegner von Geisterspielen ist und lieber abgesagte Spiele haben möchte. Die DFL hat, glaube ich, gesagt, dass bis Mai alles durch sein muss.
Die DFL hat da jetzt nochmal herausgehauen, die laufende Saison 2019-2020 muss, wie vorgesehen, bis zum Sommer 2020 zu Ende gespielt werden, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Saison Planungssicherheit. Zum Beispiel auch mit Blick auf Spielerverträge, die nur für eine Liga Gültigkeit haben. Ich finde das halt so krass, wie halt diese ganze Fußballmaschinerie mit ihren ganzen Spielterminen einfach sich so eine Geballtheit, so eine geballte Ladung zusammengebastelt haben, da immer Fußballspiele sind, dass da halt eine Verschiebung gar nicht vorgesehen ist. Dass das quasi größer ist als irgendwelche politischen Ereignisse, dass man sagt, so, okay, wir können die Saison jetzt nicht absagen, wir müssen das jetzt nicht laufen lassen. Und haben jetzt auch schon Italien, haben wir Spieler, die komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Am Wochenende Juventus gegen Inter, was ja auch genau so eine Atmosphäre war, wo du alles gehört hast und wo man genau dieses Gefühl auch hatte. Juventus hat ohne Publikum so ein bisschen dann noch einen ruhigeren Stiefel machen können, weil halt niemand gebuht hat, wenn du den Ball zum Torwart passt, sondern du das halt machen konntest. Und du hast das Gefühl, also du hast in der Schweiz hast du Spielabsagen, also da werden ja gar keine Spiele mehr ausgetragen.
Aber man, ganz ehrlich, das ist doch, also stellt euch das mal vor. Lass uns das doch mal, das Spielchen mal ein bisschen durchgehen. Was würde das bedeuten? Es gibt ja zwei Szenarien, die du jetzt eben beschrieben hast, die stattfinden. Spiele, also, dass nicht mehr alle Spiele mit Zuschauern stattfinden, das ist wahrscheinlich etwas, worauf man sich einlassen wird. Aber stellt euch das mal vor, mal abgesehen davon, kleine Randnotiz bitte, dass ich diese ganze Panik darum im Moment noch ein bisschen schwierig finde, weil es zu wenig Informationen gibt, um die Öffentlichkeit noch mehr zu verunsichern. Und sie ist trotzdem sehr verunsichert. Aber es heißt halt, entweder keine Zuschauer oder eventuell sogar Spieler ausfallen lassen. Und Spieler ausfallen lassen ist keine Option.
Das hat die DFL klargemacht. Das klingt ja so, als ob das das ist halt so diese klassische, das ist alternativlos.
Aber warum
das klassische Mehrgespräch, du kannst das nicht ausfallen lassen. Natürlich wäre es eine Option, aber sie wollen es nicht machen.
Aber warum kann so. Die Schweizer Liga, wie machen die denn das? Die können doch nicht einfach, machen die dann von Anfang April bis Mitte Mai, spielen die dann 20 Spiele in 24 Tagen oder?
Naja, die Schweizer Liga hatten in dem Sinne einen Vorteil. Die Schweizer Liga ist klein.
Aha.
Die Schweizer Liga hat einen TV-Vertrag, der relativ nichtig ist. Das heißt, die Einnahmen, die sie durch das Ticketing verlieren, die übersteigen die Einnahmen, die sie durch das TV erhalten. Also für die ist das ein massives Verlustgeschäft, wenn sie halt die Spiele ohne Publikum austragen, weil sie durch TV nicht reinkriegen. Das ist für die Bundesliga-Clubs nicht der Fall. Und die Bundesliga-Clubs sind auch auf eine andere Art versichert. Also die Bundesliga-Clubs müssen, glaube ich, auch eine Versicherung abschließen gegen halt solche Ausfälle. Und das wäre dann in dem Fall höhere Gewalt. Weswegen die Bundesliga-Clubs wiederum so stark darauf pochen, dass halt sie nicht selber. Also die Bundesliga hätte auch von jetzt von alleine sagen können, okay, wir machen alle Spiele unter verschlossenen Türen. Aber die haben jetzt sehr stark gesagt, das müssen die Gesundheitsämter entscheiden. Weil wenn das Gesundheitsamt das ansagt, dann ist es höhere Gewalt und dann werden sie entschädigt von der Versicherung. Also da ist
das der Trick.
Das ist der Trick dahinter. Das ist der Enkeltrick da in der Bundesliga.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch logisch. Ich meine, stell dir mal vor, Borussia Dortmund spielt jetzt kein Heimspiel mehr mit Zuschauern und da sind jedes Mal 80.000 Leute im Stadion. Allein das ist schon ein wirtschaftlicher Aspekt bei, lass mich hochrechnen, 4 oder 5 Heimspielen, die sie in dieser Saison noch haben. Von 10, 12 Millionen vielleicht. Also die werden ja bestimmt über 2 Millionen pro Spiel einnehmen. Das musst du schon versicherungsseitig klären, sonst ja, kannst du dir das nicht leisten.
Ich frage mich immer, hat der HSV auch eine Versicherung? So, also jetzt nicht, der HSV steht jetzt synonym für Zweitliga-Clubs, also für Zweitliga-Clubs oder für Clubs, die halt in der Vergangenheit nicht immer gut geführt wurden. Haben die auch diese Versicherung abgeschlossen? Und was passiert eigentlich mit den Teams, die halt auf diese Einnahmen angewiesen sind? Das ist ja nicht nur Borussia Dortmund, ist ja auch, das muss man auch ganz klar sagen, die sind auf diese Einnahmen nicht angewiesen unbedingt. Die werden da schon einen Monat ohne Ticketing-Einnahmen überleben, ohne dass die jetzt dann 5 Spiele einlassen müssen, so. Das ist bei einem Club wie HSV sieht das anders aus. Was jetzt kein HSV-Diss sein soll, sondern einfach ein klarer Fakt. Die haben ein großes Stadion, die kriegen das Stadion voll in der zweiten Liga, da machen die ordentlich Geld mit. Und da stecken halt dann so viele wirtschaftliche Verflechtungen hinter. Auch jetzt die, dadurch, dass die EM im Sommer stattfinden muss, kannst du nicht einfach sagen, wir machen im Mai dann die Spieltage, holen die nach. So die einfachste Lösung wäre, dass du sagst, okay, Ligabetrieb, wenn es gar nicht mehr geht, setzen wir den aus für 4 Wochen und dann holen wir den irgendwann nach. Aber das geht ja anscheinend auch nicht, weil halt da wieder diese ganzen Verflechtungen sind mit Europa. Und schießt mich tot und Spielerverträge und allem.
Vor allen Dingen gibt es ja noch einen zweiten wichtigen Faktor, der bei der ganzen Sache nicht vergessen werden darf. Die Fans sind ja dann doch nicht nur schönes Beiwerk, sondern auch immer ein sehr emotionaler Faktor. Wir haben in Dortmund haben wir die gelbe Wand, wir haben bei Schalke eine riesengroße Fangemeinde. Werder Bremen hat in der Vergangenheit schon einige Male mit der Green White Wonderwall Spiele und ganze Saisons gerettet. Und jetzt stellt euch mal vor, das findet alles nicht mehr statt, sondern wir sitzen wirklich nur noch 20 Ordner im Stadion und sonst passiert da nichts. Das kann ja doch auf der Seite noch ein sportlicher, sehr entscheidender Faktor sein. Also ohne Wolfsburg-Fans, seht's mir nach. Ich habe mich da mit Dre Vogt schon ein paar Mal drüber unterhalten, deswegen darf ich jetzt den einen oder anderen Spruch darüber machen. Aber bei Wolfsburg fällt das jetzt nicht so ins Gewicht. Ob da jetzt nur 5.000 oder nur 200 Leute im Stadion sind, macht nicht den ganz größten Unterschied. Borussia Dortmund wird in einem, ich weiß nicht, spielen sie zu Hause gegen Bayern? Ja, ne?
Zu Hause gegen Bayern, ja. Zu Hause gegen Schalke.
Ja. Zu Hause gegen Bayern und zu Hause gegen Schalke ohne die, also vor allen Dingen bei zu Hause gegen Bayern, würde ich sagen, ohne die schwarz-gelbe Wand, da fehlt was.
Da fehlt was. Ich habe auch gerade direkt an das letzte Spiel vom Werder gedacht, das glaube ich auch zu Hause ist. Ein Wunder von der Weser am 34. Spieltag ohne Ostkurve, ja. Schwierig. Das, aber ja, gegen Bayern wird da definitiv was fehlen. Und ich bin gespannt. Das würde die Saison, glaube ich, sehr auf links drehen nochmal.
Das, der zweite interessante Faktor ist ja, wo wir jetzt wieder den Rückdreh hinbekommen zu dieser Hopp gegen, jetzt nicht unbedingt die Hopp-Geschichte, aber ja. Fans gegen Vereine. Das ja dadurch, dass man halt diese Entscheidung möglichst lange herauszögert, nimmt man ja auch den Fans Planungssicherheit. Also man könnte jetzt auch einfach sagen, okay, wir, die Bundesliga beschließt jetzt von sich aus, dass die nächsten 4 Wochen keine Fans dabei sind. Dann wüssten die Fans, okay, wir müssen keine Busse chartern, wir müssen keine Choreos vorbereiten, wir müssen dies und das nicht machen. Wir können uns für die Wochenende was anders vornehmen, Hotels stornieren und sowas. Wird ja auch nicht gemacht. Man wartet halt jetzt ab. Und das gibt jetzt auf vielen Orten ja auch die Situation, dass du dann immer kurz vor knapp gucken musst, findet das Spiel jetzt tatsächlich mit Fans statt oder ohne. Es ist ja jetzt auch noch nicht ganz klar, welche Spiele die nächste Woche betroffen sind. Okay. Und einen Punkt noch. Was machst du jetzt, wenn in NRW, wo die stärker von Coronavirus betroffen ist, wenn die sagen, okay, wir machen das Gesundheitsamt gibt das nicht frei, wir wollen nicht, dass diese Veranstaltungen stattfinden. Und wenn, ich gucke jetzt mal, was haben wir noch für Spiele am kommenden Wochenende? Union Berlin gegen Bayern München, so zwei in Berlin gegen Bayern München ist jetzt nicht betroffen unbedingt vom Coronavirus, wenn die dann da sagen, okay, da dürfen aber Fans da sein, weil das Gesundheitsamt Berlin das erlaubt. Ist das dann nicht auch wieder eine Art der Wettbewerbsverzerrung?
Definitiv. Die dann mit höherer Gewalt auf jeden Fall abgedeckt wird, aber trotzdem wird das ein entscheidender Faktor sein, der die ganze Saison beeinflussen kann. Also ich kann nicht genau sagen, was ich da den richtigen Weg finde, denn das ist ja das, was ich eingangs schon gesagt habe, wir ja auch immer also ich glaube, die Meinungen und die Informationen rund um dieses Virus und die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind im Moment so vielschichtig und so schwierig einzuordnen. Jeder kennt diese absurden Videos von Leuten, die sich panisch kiloweise Nudeln einkaufen. Wobei ich mir ja auch überlegt habe, wenn das jemand macht und dein Nachbar das mitkriegt, dann brauchst du ja gar keine Nudeln einkaufen. Wenn dann die Apokalypse kommt, dann gehst du einfach zum Nachbarn und räumst die Bude aus. Aber so oder so, ja, das heißt, das ist Apokalypse-Training, das hast du in einigen Endzeitfilmen gelernt. So oder so wissen wir alle nicht, was passieren wird. Und dafür ist das ganz schön hochgehängt, wenn man es, also ich meine, wirtschaftlich gesehen, wenn Lufthansa die Hälfte der Flüge streicht, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Du hast schon gesagt, was das für die ganzen Mannschaften aus, was das für die ganze Peripherie von Fußballvereinen bedeuten kann. Und dann alles wegen etwas, was vielleicht ja, nicht so schlimm ist.
Ja, und ich weiß nicht. Ich finde auch, man muss auch an die wichtigsten Menschen denken in dieser ganzen Geschichte. Die Taktikanalysten. Stell dir vor, jetzt wird tatsächlich Bundesligaspieltag abgesagt.
Ja.
Das treibt mich in den finanziellen Ruin. Wir müssten Bundesliga absagen. Was machen wir denn dann?
Und das ist nämlich das, sehr wichtiger. Also das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Veranstaltung.
Es kann ja immer noch, du weißt ja nicht, was passiert. Das ist ja eine Tages-zu-Tages-Sache. Aber ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche, wenn wir hier Bundesliga uns wieder treffen, dass wir dann als allerersten Tagungspunkt darüber diskutieren, ey, wie komisch war das eigentlich am Wochenende, dass da keiner im Publikum saß und dass wir 9 Spiele geguckt haben, wo du die Trainer, jeden Ruf der Trainer hören konntest.
Ja, da geht auf jeden Fall was verloren. Deswegen, ich glaube, wir sind uns alle einig, lass mal auf Corona scheißen. Und wir sorgen dafür, dass Corona einfach weg ist und dann spielen wir ganz normal Bundesliga zu Ende. Ich weiß gar nicht, muss ich Regie fragen, jetzt kommt ja auf jeden Fall noch Bundesliga International. Kommt das heute oder morgen?
Dann kommt Bundesliga International, folgt jetzt, danach folgt der Game Talk und danach folgt eine neue, der Auftakt der neuen Staffel Chat-Duell, wenn ich da richtig informiert bin.
Sehr gut. Das sind die Momente, wo Herr Escher mir unter die Arme greifen kann. Ansonsten danke ich euch, dass ihr dabei gewesen seid und vor allen Dingen ihr, dass ihr mit uns durch die Sendung gekommen seid, denn es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tobi, danke für die
Danke, dass du das hier so weggerockt hast.
Ja, das ist ja mach
ich. Danke auch dafür, dass du eingesprungen bist.
Ja, und bitte tu mir einen Gefallen, liebe Leute, auch im Chat, gebt ein bisschen Liebe für Kevin, denn der wusste gestern Abend noch nichts davon, dass er heute hier mitreden muss. Ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Danke dir, dass du dabei warst. Danke euch und jetzt weiter im Programm hier bei Rocket Beans. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.